Fritz.
Damit zum letzten Mal. Herzlich willkommen zum Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz. Mein Name ist Markus Richter. Ich spreche in Mikrofon und werde versuchen, in den nächsten 2 Stunden Netzsachen zu besprechen. Und zwar sowohl mit euch als auch mit den Leuten, die dieser Sendung ihren Namen geben, nämlich Vertreter des Chaos Computer Clubs. Und ich begrüße recht herzlich Mutags, Sanimo und Frabstag.
Hallo.
Guten Abend.
Und wir machen heute, also weil der Chaos Computer Club ist ja immer sehr weit vorn. Das merkt man ja auch, wenn wir die Themen sozusagen hier in der Sendung besprechen. Und deswegen sind wir auch eine der Ersten, die heute Jahresrückblick machen. Ist ja noch November, aber trotzdem, weil es schon die letzte Sendung im Jahr ist. Und wollen also in den nächsten 2 Stunden sozusagen darüber sprechen, was sind denn so die netzpolitischen, digital, Cyber-Highlights 2017?
Cyber.
Okay, das wird interessante 2 Stunden, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ihr dürft auch mitmachen, wenn ihr wollt. Und zwar entweder könnt ihr gerne hier vorbeikommen. Wir sind im Fräulein Fritz. Wir machen zum Ende des Jahres so eine Premiere, Chaosrate zum ersten Mal live aus Berlin. Und ihr könnt ihr also live in ein Mikrofon sprechen, wenn ihr von eurem Cyber-Moment 2017 erzählen wollt. Oder ihr könnt tatsächlich auch das tun, was man im Blue Moon so im Allgemeinen tut.
Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
Und um das Ganze persönlich zu machen, möchte ich sozusagen von den hier Anwesenden in jeder halben Stunde, in die sich die Sendung immer gut unterteilen lässt, einen What the fuck-Moment 2017 abfragen und werde selber mit gutem Beispiel vorangehen. Und dann gehen wir so ein bisschen das Jahr durch, was so passiert ist und orientieren uns da vor allen Dingen auch an Dingen, die im Chaos gerade so passiert sind. Mein What the fuck-Moment ist einer, dem ich leider dann nicht mehr hinterher gegoogelt habe, weil ja mit den Snowden-Leaks war ja dann so, dass man also wirklich alles, was in Überwachungstechnik geht, wird auch gemacht. Und dann war ich dann so, okay, also irgendwie Geheimdienste packen deine Rechner, die du irgendwo bestellt hast, aus, bauen Überwachungstechnik rein und dann schicken sie das weiter und so, okay, alles klar, jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Und ich habe jetzt tatsächlich kürzlich erst auf Twitter ein Bild gesehen von einem Netzwerkkabel, wo ein Mikrofon drin war. Da ist so, okay, ich hätte gedacht, wenigstens sowas wie ein Netzwerkkabel, was ja im Prinzip für unsere allgemeine Technik ein sowas ähnliches ist wie eine Wäscheleine, ist sicher. Aber selbst da kann man dann noch Dinge einbauen, die uns belauschen oder beschnüffeln. Was ich jetzt von euch gerne wissen würde, hat das einer von euch gesehen und ist es wahr oder hat sich da jemand nur einen üblen Was-wäre-wenn-Scherz erlaubt?
Also ich habe es auf jeden Fall auch gesehen und ich habe es nicht physikalisch in der Hand gehabt, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass das schon möglich ist. Also halt ein Mikrofon ist jetzt nicht so riesig und das in einem Netzwerkkabel, was ja doch sehr groß ist und vor allem, wo Strom drüber transportiert wird, okay, kann man ja eigentlich super so ein Mikrofon mit drin verstecken. Also ist also bestimmt möglich, also halte ich für sehr wahrscheinlich.
Also das ist nicht nur technisch möglich, es ist auch technisch plausibel sogar.
Ich würde sagen, es ist auch plausibel und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man irgendwo in den richtigen Shops sucht, man das auch als Otto-Normalverbraucher bestellen kann.
Was?
Und das ganz voll ohne Probleme durchgeht.
Okay, also falls euch irgendjemand Dubioses fragt, hier, ich habe diese schönen neuen bunten Netzwerkkabel, möchtest du nicht die anstelle dieser hässlichen alten, die du in der Wohnung hast, nehmen?
Ich fand eigentlich viel erschreckender das kleine USB-Kabel, was ein GSM-Modem drin hatte und ein Handy und dann wie ein USB-Stromkabel fürs Handy aussieht, aber in Wirklichkeit ein Funkmodem mit Handynetzanbindung hat.
Und, wie, aber, und damit dann
Mikrofon
was macht?
Und Daten so. Und alles.
Wow, wow.
Die Technik ist wirklich klein geworden mittlerweile. Die passt in so einen kleinen USB-Stecker.
Was mich tatsächlich verwundert, ist, es gibt ja mittlerweile überall auch USB-Dosen, also in der Wand, im Hotel. Es gibt
Im Bus,
genau, in öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Und überhaupt fragt man ja ab und zu, kann mir jemand Strom geben? Und dann sag ich mal, ja klar, hier schließt doch irgendwie an mein völlig harmlos aussehendes Netzgerät das Handy an. Und es gibt ja das sogenannte USB-Kondom. Also USB-Kabel, die tatsächlich sozusagen so gebaut sind, dass sie nur, da sind dann irgendwie nur 2 Leitungen belegt, glaube ich, ne?
Ja, das hilft dir. Das hilft dir aber auch nicht mehr.
Wieso? Stopp, halt. Okay. Ich möchte das erklären. Also USB-Kondom ist ja so nur 2 Stromkabel.
Fast.
Okay, nehme ich.
Also das Fiese ist, das ging früher.
Nein, jetzt sag doch erstmal, wie es funktioniert, bevor wir es kaputt machen. Herrgott.
Also, du willst halt schon, dass nur Strom ins Gerät
reinkommt.
Genau,
und wie macht man
und
das?
Dass aus dem Rechner nur Strom kommt. Das heißt, im Prinzip verbindest du mit dem Handy oder mit dem Stromabnehmer, die du aufladen möchtest, wirklich nur die beiden Stromleitungen. Du musst aber mit ein bisschen Elektronik dem Gerät, was den Strom gibt, auch sagen, wie viel Strom da rauskommen soll.
Das okay,
heißt,
gut.
Die reden jetzt miteinander mittlerweile, leider.
Okay, gut. Aber was mich gewundert ist, dass das nicht zur Produktkategorie wird. Also dass nicht den Leuten das klar geworden ist, okay, mit USB kann man wirklich viel, viel Ärger machen, aber das ist schon auch praktisch, überall USB zu haben. Wieso ist das nicht das meistverkaufte Technologieprodukt des Jahres? Jetzt beginne ich eine Idee davon zu kommen, weil auch das kaputt ist. Warum ist das kaputt?
Naja, letztendlich, was Mutax schon angesprochen hat, du kannst ja nicht einfach, es gibt ja 3000 USB-Standards und Drift-Regionen-Devices mit mehr oder weniger Stromhunger. Und du kannst jetzt nicht einfach hingehen und volle Möhre da Strom drauf brettern, so was das rechts unten Device gerne an Strom hätte, sondern du musst erstmal so vorsichtig anfangen, sag mal, du Gerät, ich gebe jetzt mal genug Spannung drauf, um mit dir zu reden und sag mal, mit wie viel kämpfst du denn eigentlich klar oder wie viel hättest du denn gerne?
Okay.
Und dann sagt deine Powerbank, yeah, gib alles und dann kriegst du auch alles, wenn du Glück hast und am richtigen Port steckst. wie die meisten sicherlich wissen.
Na, es fing eigentlich damit an, dass halt der USB-Standard nicht mehr so standardisiert ist, wie er mal war. Also der Standard gibt ja
doch,
relativ
doch,
wenig.
Doch, es gibt da jetzt ganz viele von.
Genau, und dann hat man halt 20.000 Dinge draufgepackt, die dann mehr machen, aber dann muss man von diesen üblichen, wir haben 2 Leitungen für Strom und 2 für Daten, kam dann plötzlich, wir haben 4 für Strom und 4 für Daten und man kann alles über alles sprechen und darüber kommunizieren und dann kann man auch noch sagen, dass man viel mehr macht, als was das USB eigentlich kann und dann muss man schauen, dass die richtigen Kabel mit den richtigen Ports und den Powerbanks
und
eigentlich ist es, genau, ist es viel zu verwirrend gewesen und ja, es
gibt halt jetzt auch verschiedene USB-Kabel und Stecker und weil du willst ja das Notebook okay, auch mit dem USB-Anschluss aufladen.
Also theoretische Frage ist sozusagen, was ist, wenn ich denn jetzt so einen Kabel anschließe, wo wirklich nur der Strom verbunden ist? Was schießt denn das Gerät raus? Einfach den Maximalstrom?
Es werden wahrscheinlich 5 Volt und irgendwie, keine Ahnung, maximal 500 mA kommen. Das Handy wird 3 Wochen brauchen, bis es aufgeladen ist.
Genau, also für ein aktuelles Handy wird das wahrscheinlich lange.
Der Akku wird dann leerer.
Also, genau. Aber das Problem, dass da drin jetzt Elektronik ist, die mit dem Computer redet oder der USB-Buchs redet und sagt, gib mir mal so und so viel Strom, ist, dass man dann über dieses Kabel auch wieder hacken kann, oder?
Na, es heißt halt, dass nicht nur diese beiden Leitungen verbunden werden können. Gerade bei den neuen USB-Standards, also jetzt nicht nur USB 3 oder so, wird es halt deutlich komplizierter, weil da auch irgendwie, glaube ich, 48 Volt dann irgendwann drüber gehen sollen, mehrere Ampere, weil du willst auch das komplette Notebook dann damit bedienen können oder aufladen können. Für so ein Handy wird das noch einfach gehen, aber das wird auch nicht mehr lange so gehen. Also Beispiel, wenn ich in einem alten Auto...
Warte, lass mich die Frage einfach stellen. Wenn ich mir jetzt so ein USB-Kondom kaufe, bin ich dann momentan sicher oder nicht?
Du bist sicher, aber wahrscheinlich kommt nur ganz wenig... Also du wirst wenig Spaß mit diesem USB-Kondom haben, weil du wahrscheinlich nie dein Telefon mal eben schnell laden kannst. Also
du kennst das mit den... Du kennst
aber
das
ich kann es weiter betreiben.
Immerhin.
Oha.
Also... ein Handy, das gerade Navigation macht mit Google Maps unterwegs im Auto zum Beispiel, braucht deutlich mehr Strom, als ich darüber reinbringen kann. Also wenn ich ein Handy an den USB-Anschluss vom Autoradio anschließe, der nur 500 mA macht, wird der Akku leerer, während es da angeschlossen ist, weil es mehr verbraucht, als ich nachladen kann.
Ja, aber das ist ja dann so. Ich kann ja der Buchse trotzdem nicht sagen, gib mir mehr Strom, wenn sie den nicht hat.
Genau, aber das wird halt dann da auch passieren.
Es geht.
Aber du kennst das mit diesen sicheren Passwortregeln, die eigentlich alles besser machen sollen, aber es im Endeffekt doch nicht tun, weil sich niemand dran hält.
Moment mal, also sozusagen, das Handy wird nicht so schnell voll, ist eine andere Kategorie als, das kann darüber gehackt werden. Also das Handy wird nicht so schnell voll, kann ich mit leben.
Ja, aber deswegen benutzt es niemand, weil das lädt dann nicht auf und dann lässt du es weg und dann lädt es schneller und dann funktioniert es.
Ja? Aber wieso lädt es dann schneller? Das verstehe ich nicht.
Ja, wenn du das USB-Kondom weglässt, dann kann das Handy direkt der Powerbank sagen, ich hätte jetzt gerne 2 Ampere oder 4 Ampere und lädt dann schnell. Deswegen ist es viel bequemer, das wegzulassen
nicht
zu benutzen.
Das heißt, ich bräuchte sagen, ein USB-Kondom, was auf mein Handy eingestellt ist, dann würde es funktionieren.
Ja, das muss mit dem Handy reden, fragen, wie viel hättest du denn gerne und muss dann mit der Powerbank hätte ich gerne.
Das ging auch theoretisch, ich sage, also ich habe einen sozusagen Blafon 10 und dann kann ich dafür das USB-Kondom. Ich meine, das wäre da auch eine Marktlücke. Da könntest du auch wieder 100.000 verschiedene Produkte erstellen. Für jedes Handy das eigene USB-Kondom.
Also wenn es das noch nicht gibt, solltest du das unbedingt tun und eine Firma dafür aufmachen.
Mach mal Kickstarter.
Ich bin raus hier! Ich werde reich!
Tschüss. Wer macht die Sendung weiter?
Ich weiß auch nicht so genau. Aber vielleicht können wir dann erstmal drüber sprechen, was sonst noch so im Jahr passiert ist. Also ich finde es aber schön, dass man sozusagen von jedem Ding, wo man kommt, das ist doch wenigstens eine kleine gute Nachricht, dass ihr dann wieder Dinge sagt, die mich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lassen.
Nur dafür bist du hier.
Nur dafür bin ich hier, genau. So, dann lass uns doch mal durchgehen, was sonst so passiert ist. Jetzt ist es ja so, wir haben in der Sendung auch Nerd News, werden wir auch hier wieder heute an den Start bringen. Und da haben wir Anfang des Jahres vermeldet, dass die Führung der FCC sich verändert hat. Erklärt mal bitte, für die alle, die es nicht wissen, wer ist der FCC und wer ist da neu eingeführt worden?
Das ist ein Fußballverein, oder?
Komm, für die dummen Anfängerwitze bin ich zuständig. Okay. Du musst es erklären.
Ich weiß gerade wirklich nicht, was die Abkürzung heißt.
Federal Communication
Commission. So, also, wer ist das und was machen die?
Also das ist die
Bundesnetzagentur der USA, kann man eigentlich grob übersetzen. Also die kümmert sich halt drum, wer wie mit wem redet und die standardisieren das, beziehungsweise die spielen halt in Amerika den Regulierer für diesen Markt, also für Telefon und Internet.
Also jetzt halt nicht mehr.
Genau. Nein, Mutags, du darfst nicht erst dumme Scherze machen und dann Insider. Das geht nicht. Jetzt musst du mal schön erklären, wer ist da neu dazugekommen und warum ist das wichtig?
Der Chef wurde zumindest ausgetauscht von dieser Organisation.
Ajit Pai ist der neue Mensch.
Genau, und statt zu sagen, wie so ein Regulierer das hat, der soll ja eigentlich gucken, dass der Markt fair ist und dass jeder die gleichen Chancen hat, egal wie groß, wie klein, wie viel Geld oder wie wenig Geld oder ob der ganz Amerika oder nur eine kleine Stadt auf dem Land bedient, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. So dazu ist eigentlich so ein Regulierer da. Mhm. Nur der neue Chef sagt eigentlich mehr oder weniger so, naja, das regelt der Markt ja eigentlich schon, das ist ja Marktwirtschaft. Da muss man ja nichts regulieren. Macht das doch mal unter euch aus.
Und das ist viel zu viel Bürokratie und alles viel zu unfair. Genau. Und überhaupt, wenn der Markt das nicht selber regeln kann, dann wird das nichts mehr mit dem Internet in den USA.
Jetzt ist es ja so, dass wenn man in die USA guckt und sagt, da läuft gerade schlimm, dann ist ja eigentlich immer Trump dann schuld. Ist der jetzt auch daran schuld?
Er hat ihn berufen.
Aha.
Ja, also er hat den Chef dahingesetzt.
Okay, und das ist ja lustigerweise sozusagen, schließt es ja fast wieder den Bogen jetzt zum Ende des Jahres, weil in 2 Wochen, am 14. Dezember, entscheidet die FCC, wo das jetzt gerade der neue Chef ist, der von Trump eingesetzt wurde, über die Netzneutralität.
Da wäre jetzt eigentlich nur die Frage, hat Trump auch einen Internetprovider oder ist er an irgendeinem beteiligt? Weil das weiß ich jetzt tatsächlich nicht.
Naja, ich würde...
Er müsste ja bestimmt einen Nutzen davon haben.
Also ich würde jetzt sagen, also kennt Trump Leute, die ihm Geld geben, die einen Internetprovider haben?
Bestimmt.
Ja.
Ja, möglicherweise. Aber was ist genau passiert bei der Netzneutralität? Was ist da der Plan, der aktuelle der FCC?
Ja, dass man halt eigentlich da nichts mehr reguliert, sondern es halt einfach...
Also es ist ganz interessant, so die großen Internetprovider, so Comcast beispielsweise, Verizon, die sind halt hergegangen und haben gesagt, das ist hier alles ganz furchtbar. Wir würden hier so gerne irgendwie verschiedene Güteklassen an Internet anbieten. Und überhaupt dieses ganze Netflix macht hier unser Netz kaputt und der Netflix soll doch bitte auch mal was zahlen dafür, dass er hier durch unsere Netze darf. Und das ist ja alles ganz, ganz furchtbar. Und dem wird halt weitestgehend, zumindest auf einem regulatorischen Ebene, war das bisher so nicht möglich, dass man jetzt, oder war explizit verboten, dass man diese Bevorzugung einzelner Anbieter machen konnte als Internetanbieter, sondern es war erstmal nur, ein Internetprovider soll dir Daten liefern, er soll dir IP-Pakete liefern. Es soll ihm völlig egal sein, was in diesen Paketen drin ist. Ob da jetzt ein Video vom Netflix drin ist oder irgendwie der Brief von deiner Liebsten oder deinen Liebsten. Und völlig egal, da soll einfach IP rüberkommen. Und die sagen jetzt halt, ja, Momentchen mal, die machen uns doch viel mehr Arbeit und überhaupt und das geht nicht. Und deswegen müssen wir jetzt eine Ungleichbehandlung einführen. Das entspricht zu einer gewissen liberalen Marktwirtschaftslogik, ist natürlich für das, was das Internet bisher immer ausgemacht hat, der absolute Tod. Also kann man so sehen, dann braucht man aber kein Internet mehr.
Also vor allem kann man das halt schon in anderen Ländern sehen, wo es schon einen Schritt weiter ist. Da kannst du dann zum Beispiel auf deinem Handy, statt dass du ein Internetpaket kaufst wie hier, wo dann halt irgendwie 5 GB im Monat hast, kaufst du dir ein sogenanntes zum Beispiel WTF-Paket. Da kannst du dann WhatsApp, Twitter und Facebook benutzen. Und der Rest ist halt teuer oder nicht möglich oder gar nicht so viel möglich. Und
du wolltest einen What-the-fuck-Moment.
Genau.
Es ging neulich dieses Screenshot rum aus Portugal, glaube ich.
Ja, oder Portugal zum Beispiel hat das, ein Freund, der gerade in Afrika unterwegs hatte, das auch gesehen. Also es ist immer gang und gäbe bei den Mobile-Providern, dass die es schon anbieten und halt sagen so, naja, du kannst dir halt Pakete kaufen. Und wenn du jetzt irgendwie arbeiten willst, dann kannst du dir ja dein Office-Paket kaufen. Lass dann auch VPN in die Firma, so eine Fernverbindung in die Firma erlaubt. Wenn du allerdings nicht arbeiten willst auf deinem Telefon, dann reicht dir ja wahrscheinlich auch Facebook und Twitter. Dann musst du ja auch fürs andere nicht zahlen. Willst du auch Musik hören, musst du vielleicht wieder ein bisschen mehr für Musik bezahlen. Und
wird das also, ist es dann auch so, dass quasi die, wenn man die Einzelpreise der Pakete zusammenrechnet, dass das viel, viel teurer ist als bei uns einmal ganz Internet?
Ist wahrscheinlich am Ende sogar viel teurer, wenn man dort das einmal alles kauft, sozusagen.
Das ist so ein bisschen wie...
Entschuldigung? Ja, plus was halt daraus rauskommt, weil der Provider muss ja auch wissen, ob du jetzt Facebook oder Twitter benutzt oder ob das dein Spotify ist oder wie auch immer alle heißen. Und das heißt halt auch wiederum, dass er deine Daten irgendwie in einem gewissen Maße mitlesen muss, um das auszuwerten. Wo dein Internetprovider eigentlich sagen sollte mit, ich gebe dir Pakete und du schaust, dass die ans andere Ende kommen. Aber du schaust nur, wo die hin sollen und nicht, was da drin ist. Aber wenn man dann zum Beispiel auf so einer Service-Ebene sagt, so der eine Dienst ja, der andere Dienst nein, dann muss man ja wirklich genau reinschauen in die Pakete, was da drin steht.
Aber ich würde jetzt mal was Positives sehen wollen und sagen, wenn das passiert, dann würde ich ja in Zukunft einfach nur das Verschlüsselungs-VPN-Paket kaufen und nur noch verschlüsselte Services benutzen, weil dann kann der ISP nicht mehr reingucken, also der Internet-Provider, und dann ist ja das eine gute Sache, weil dann auf einmal alle im Netz verschlüsseln, oder?
Nerd.
Was?
Das wird ja auch keiner zahlen am Ende. Also wieso braucht man es denn? Das kostet ja dann alles Geld und nicht jeder weiß.
Naja, aber man müsste nur ein Paket bezahlen. Man müsste nur noch was.
Aber das setzt voraus, dass alle deine Endgeräte problemlos mit diesem VPN klarkommen, dass alle Apps auf deinem Telefon problemlos mit über dieses VPN auch laufen. Aber
meint ihr nicht, dass das sozusagen dann der Markt, der Antrieb für den Markt ist, Verschlüsselung zu schaffen für alle?
Nein,
okay, gut. Nein. Schade, war nur so eine Idee. Jetzt ist es bei diesem FCC-Ding ja auch so, dass es immer wieder Meldungen gibt, dass die so eine Online-Petition, also irgendwie Userinnen und User beteiligen sich und sagen, ja geil, wir wollen genau das, was ihr wollt, nämlich keine Netzneutralität mehr, und dann immer wieder rauskommt, okay, das ist alles gefaked. Habt ihr das irgendwie auch verfolgt?
Das Einzige, was ich verfolgt habe, war ganz lustig, Comcast hatte ein Pledge, ein Versprechen für die Netzneutralität auf ihrer Webseite. Und das ist jetzt, wo diese Entscheidung ansteht, jetzt in ein paar Wochen, mysteriöserweise von dieser Webseite verschwunden. Ganz seltsam.
Oh, man könnte glatt meinen, die profitieren unter Umständen davon?
Nee, das halte ich für völlig ausgeschlossen.
Okay, gut. Wie ist das denn jetzt eigentlich hier in Deutschland? Also ich habe neulich mit Ulf Brohmeier gesprochen von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, und der meinte, naja, weiß man nicht so genau. Entweder könnte man vielleicht sagen, ey geil, die machen das so, dann machen wir das auch so, aber vielleicht ist es auch so, dass das dann für uns eher so zum Ansporn wird, zu sagen, ja, wenn die das so falsch machen, dann machen wir das hier richtig, richtig, und Netzneutralität ist dann das Geilste von der Welt und alle Daten sind gleich. Und wie ist denn da die politische Stimmung gerade?
Na, die Richtung 2017. Geht ja schon so dahin. Also man schaut ja irgendwie, die Telekom hat dieses Stream-On-Paket gebaut, wo mit Streaming-Dienstleistungen außerhalb von deinem Vertragsvolumen sozusagen abgerechnet werden. Also zahlst halt ein bisschen was im Monat, damit gewisse Daten, die du über dein Telefon machst, einfach überhaupt nicht so wirklich gezählt werden.
Also es kostet extra.
Du zahlst halt ein bisschen was extra, damit eine gewisse Datenmenge von deinem Telefon einfach rausgenommen wird, in diesen kleinen Extrabetrag gepackt wird, aber nicht deine restlichen Daten macht. Also wenn du jetzt super viel Videos auf deinem Tablet guckst und das übers Mobilfunknetz, dann würden diese Videos nicht auf dein Datenvolumen gebucht werden, sondern nur noch Twitter und Facebook oder
das halt was. Aber halt nur, wenn der Anbieter da auch mitspielt und dafür Geld bezahlt.
Ne? Genau, und das heißt, halt, da lassen sich von beiden Seiten Geld geben.
Der Deal ist ja im Moment, oder das Gefährliche an dieser Sache ist, dass wenn man sich diesen Vertrag durchliest, dass eigentlich der größte Gefahr für einen Anbieter ist, wenn er eine gewisse Reaktionszeit von der Telekom nicht einhält, weil dann zahlt er richtig, richtig fies Strafgebühren, was sich natürlich auch kleinere Buden überhaupt nicht leisten können. Aber
Reaktionszeit, das muss man mal genau erklären.
Naja,
also ich hatte gedacht, sozusagen, dass die Idee hinter der Abschaffung der Netzneutralität ist, dass die Internetprovider dann doppelt kassieren. Also einmal sagen sie dem Enduser, hey, kauf unser geiles Videostreaming-Paket, und andererseits sagen sie dem Videostream-Anbieter, hey, wenn du deine Daten schnell zu unseren Kunden und Kundinnen bringen willst, dann musst du nochmal extra bezahlen.
Die Idee, das ist aber so noch nicht legal.
Was? Aber noch nicht.
Naja,
noch?
Jetzt gibt es ja schon mit, wir bringen die Daten zu deinem Kunden, aber bei manchen Daten, die uns besonders lieb sind, da können wir mal zwei Augen zudrücken und berechnen die nicht so wirklich.
Und das sorgt halt für eine super Marktverzerrung, weil, ne, wenn ich auf meinem Handy bin und die Entscheidung habe, nehme ich jetzt die Musik von diesem Anbieter, wo es nicht auf mein Datenvolumen geht, oder bezahle ich dann einen anderen Anbieter?
Aber ist doch diskriminierungsfrei, da kann sich doch jeder melden bei der Telekom und das einfach auch machen. Aber
genau, deswegen ist mediaccc.de auch da drin.
Oh wait, nee, ist es nicht.
Nicht Insider-Alarm erklären?
Es gab mal den, also
Die Telekom hat ursprünglich gesagt, jeder darf sich sozusagen da eintragen, dass er Teil dieses Stream-On-Dingens sein
kann. Genau, okay. aber dazu muss man erstmal einen dicken Vertrag unterschreiben. Das haben sich die Kollegen von Netzpolitik.org mal schicken lassen. Die haben mal so ein Proforma-Streaming-Webseite aufgemacht und haben dann bei der Telekom angefragt und gesagt, okay, wenn das hier diskriminierungsfrei ist, dann dürfen wir doch jetzt sicherlich auch mitmachen. Hier ist unsere Webseite. Was müssen wir denn unterschreiben und welche technischen Vorkehrungen müssen wir da treffen? Und die Telekom sagte dann so, ja, hier ist das Vertragswerk und übrigens Vertragsstrafen, wenn ihr euch an gewisse Dinge nicht haltet. Und außerdem gab es dann so ganz komische Klauseln, wie wenn die Dateien frei runterladbar sind und nicht nur streambar sind, dann kann man diesen Vertrag nicht wirklich eingehen, weil das, die Idee natürlich ist, dass die Telekom irgendwie diese Daten möglichst reduzieren will. Also, dass sie jetzt nicht irgendwie in maximal bester Qualität die Dateien darüber gehen, was ja auf deinem Handy möglicherweise völlig okay ist, weil ja, kleines also, Display und so.
Also die sagen so, natürlich kannst du Netflix streamen zum Beispiel oder einen Videoprovider deiner Wahl, aber du kriegst das nicht in Full HD. Du kriegst es halt nur in weniger, weil Full HD würde ja das Netz ein bisschen belasten.
Also die wollen ja wirklich, also das sind zwei, das sind
sie,
zwei,
Moment. Warte, sie verkaufen mir sozusagen ein gutes Netz und sagen dann aber nicht das gute Netz benutzen?
Genau. Und das Einzige, was ich dann immer noch, weil ich immer noch scary finde, weil sie müssen ja die Dienste differenzieren und während jetzt bei der Telekom mit dem Stream-On-Paket eventuell noch relativ einfach möglich ist, wenn dann aber anfängst irgendwie zu sagen, so Twitter und Facebook geht, aber irgendwie mein Outlook-Web-Client und mein Firmen-VPN nicht mehr, heißt, die müssen relativ viel reinschauen, die Pakete. Das heißt, die bauen da eine richtig große Infrastruktur auf, um genau zu sehen, was in deinen Paketen vor sich geht. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, so wenn so eine Infrastruktur, die richtig tiefen Pakete reinschauen kann, schon mal dasteht, wo alles durchgeht.
Wir brauchen Upload-Filter.
Ja, da kann man ja einfach mal irgendwie genauer hinschauen, weil man schaut, ob das Twitter ist, man schaut, ob Facebook ist und dann kann man vielleicht auch noch reinschauen, was in dieser WhatsApp-Nachricht stand von dieser Person.
Die man könnte die Vorratsdatenspeicherung ein bisschen ausweiten, meinst du?
Naja, die Mechanismen dazu sind da. Man muss dann wahrscheinlich nur ein paar mehr Buttons klicken und vielleicht noch eine Lizenz kaufen.
Okay, ich möchte kurz, weil die erste halbe Stunde gleich wieder vorbei ist, noch mal die Frage stellen. Also die Firmen wollen das gerne und versuchen das mit aller Macht, haben wir gerade so auf verschiedene Art und Weise erklärt. Wie ist denn die politische Stimmung in Deutschland?
Na, die politische Stimmung ist im Moment gar nicht, wie du vielleicht mitbekommen hast.
Wie wäre die politische, also kann man keine anders fragen, haben die Parteien eine Meinung dazu oder lassen die sie einfach von den Lobbyisten der großen Firmen vor sich hertreiben?
Die Großen, glaube ich, lassen sich ziemlich von den Lobbyisten der Firmen her treiben, weil natürlich diese Pakete heißen, man kann den Kunden mehr verkaufen, sprich man macht mehr Umsatz und Gewinn und das tut ja auch der Aktie gut und den ganzen Shareholder, das ist ja total wichtig.
Aber für die Politiker
und selbstfahrende
auch.
Autos.
Und die selbstfahrenden Autos und Telemedizin.
Leute, ihr könnt nicht kurz bevor die Nachrichten kommen, irgendwie noch ein neues Thema anschneiden.
Aber
Politiker.
Denke ich mal, einige Politiker kriegen dann natürlich von Lobbyisten entsprechend das schmackhaft gemacht, dass sie gegen die Netzneutralität sein sollten, weil dadurch kann man mehr Geld verdienen. Während andere Politiker halt dann doch eher so sagen, nee, das Netz muss neutral bleiben und wir sind ziemlich sehr für die Netzneutralität.
Also, lässt sich dann an Parteifarben festmachen?
Ich glaube so 100% nicht, aber ich kann mal bestimmt sagen, glaube ich, dass die Linken, glaube ich, relativ für die Netzneutralität sind und für die Grünen auch. Und glaube, Schwarz-Rot ist natürlich gegen die Netzneutralität, weil das mögen die Konzerne ja nicht.
Okay, gut. Letzte Frage. Das heißt also, für den Notizzettel 2018, Themen, die wir beobachten und möglicherweise aktiv werden müssen, Netzneutralität.
Und ganz wichtig, sich nicht von...
Sag doch erstmal ja oder nein.
Ja.
Gut.
Und aber. wenn ihr irgendwie Stream-On-Kunde seid, lasst euch nicht verführen von Juhu, Spotify ist kostenlos. Das ist nur der erste Schuss, der es angenehm macht. Und dann wird's hässlich.
Alles klar. So, wir hören jetzt ein kleines bisschen Musik. Dann gibt es die Nachricht Wetter und Verkehr. Dann machen wir weiter. Und die Musik kommt in dieser Sendung von Ketzer. Die hat Netzmusik rausgebracht. Das Album heißt Firmament. Und der erste Track, den wir jetzt davon hören, der heißt Arched. Danach Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Und danach geht's weiter hier im Chaos Radio, im Blue Moon, im Fräulein Fritz. We'll be right back.
So, liebe Fritz-Hörer, in diesem feierlichen Moment wollen wir euch vor allen anwesenden Fritzen fragen, wollt ihr wieder singen, tanzen, schwitzen und die T-Shirts fliegen lassen? Dann antwortet jetzt mit Materi.
Ja!
Fritz präsentiert
Materia.
Wir sind gottverwandte Aliens.
Montag, 18. Dezember. Materia live in der Max-Schmeling-Halle.
Werd doch einfach Präsident, Präsident. Regier doch gleich die ganze Welt, Präsident.
Ey, es muss irre werden. Ich will, das Berlin-Ding muss jetzt richtig weggerockt werden.
Ich spring von Level zu Level zu Level.
Materia.
Ja.
Präsentiert von Fritz.
Und das hört man.
22.32 Uhr.
Fritz, Nachrichten.
Mit Linus Busch. Zum ersten Mal seit der Bundestagswahl haben Union und SPD miteinander über eine mögliche neue Regierung gesprochen. Bundespräsident Steinmeier hat die Parteichefs am Abend im Schloss Bellevue empfangen. Führende SPD-Politiker sind aber weiter skeptisch. So hat SPD-Vize Stegner erneut eine Minderheitsregierung ins Spiel gebracht. Innenminister de Maizière von der CDU will darüber aber noch nicht nachdenken. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte er, die Union versuche ernsthaft mit den Sozialdemokraten eine stabile Regierung zu bilden. Deutschland zieht einen Diplomaten aus Nordkorea ab. Das hat Außenminister Gabriel in Washington mitgeteilt. Damit reagiert die Bundesregierung auf den letzten Raketentest Nordkoreas. Die Botschaft in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang soll aber nicht komplett geschlossen werden. Das hatten die USA eigentlich gefordert. Nordkorea hatte gestern erneut eine Langstreckenrakete getestet. In der AfD bahnt sich möglicherweise ein neuer Machtkampf an. Nach ARD-Informationen denkt der AfD-Fraktionschef im Bundestag Gauland darüber nach, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Damit könnte es auf dem Bundesparteitag an diesem Wochenende zu einer Kampfabstimmung kommen. Der Berliner Landeschef Pasterski hat nämlich schon Anfang der Woche erklärt, dass er AfD-Chef werden will. Er gilt als Vertreter des gemäßigteren Flügels in der AfD. Der amtierende Parteichef Meuthen will ebenfalls wieder antreten. Die Berliner CDU wirft dem rot-rot-grünen Senat Versagen beim neuen Flughafen BER vor. Die letzten Berichte über Mängel und Risiken zeigten, dass der Senat seiner Verantwortung nicht gerecht werde, sagte CDU-Generalsekretär Evers im Abgeordnetenhaus. Auch Vertreter der Koalition äußerten sich in der Debatte besorgt. Kürzlich ist ein TÜV-Bericht bekannt geworden, wonach es immer noch Probleme beim Brandschutz am BER gibt.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Tempelhof und in Pankow sind es 0 Grad. Auch in Prenzlau und Karlau haben wir 0, in Potsdam und Neuruppin 1 Grad. Es ist noch meistens trocken und nur wenig bewölkt. Nach und nach kann es dann aber von Nordosten erste Schnee, Regen oder auch Schneeschauer geben. Passt dann bitte auf, da kann es dann nämlich glatt werden. Auf 0 bis minus 3 Grad gehen die Temperaturen im Laufe der Nacht runter. Morgen ist es meistens dicht bewölkt und von Nordosten ziehen immer wieder Schnee und Schneeregen durch. Auch am Nachmittag erreichen die Schauer dann den Fläming und die Niederlausitz. 1 bis 4 Grad sind an Höchsttemperaturen drin.
Verkehr.
Charlottenburg. Die Uhlandstraße ist zwischen Kannstraße und Steinplatz wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen voll gesperrt. In Weißensee ist die Buschallee zwischen Hansastraße und Surmondstraße in Richtung Alt-Hohenschönhausen gesperrt. Grund ist ein Wasserrohrbruch. Und noch zur S-Bahn-Linie S75. Wegen einer Weichenstörung im Ostbahnhof fahren die Züge weiterhin nur zwischen Wartenberg und Ostkreuz. Da, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn ihr die laufende Sendung nochmal hören wollt, dann macht das doch. Zusammen mit vielen weiteren öffentlich-rechtlichen Angeboten. Kostenlos und werbefrei. In der App zur ARD Audiothek.
Fritz.
Heute Chaos Radio im Blue Moon live aus dem Fräulein Fritz. Das heißt unter anderem auch, dass ihr noch live vorbeikommen könnt, wenn ihr wollt. In der Falkensteinstraße am Schlesischen Tor hängt ein großes Fritz-Eft in der Luft. Und wenn ihr da geht in die Baumhausbar hinein, könnt ihr hier hereinkommen und live der Radiosendung beiwohnen. Wir sprechen heute hier mit den Leuten vom Chaos Computer Club, nämlich Mutags, Danimo und Fraps. Hallo.
Hallo.
Über das Jahr 2017. Immer weit vorn, immer der erste Jahresrückblick des Jahres und haben gerade schon über Netzneutralität und USB-Kondome gesprochen. Und da fällt mir ein, dass ich sagen wollte, falls ihr nicht kommen könnt, ihr könnt es auch sehen, was wir heute hier machen. Und zwar auf media.ccc.de. Da ist ein Kamerabild und da kann man jetzt mal sehen, wir haben hier so ein kleines USB-Kondom extra für euch mal in die Kamera gehalten. So sieht sowas aus, falls ihr euch gerade gefragt habt, Was ist das eigentlich? Es ist eher kaputt, haben wir gerade geklärt, aber jetzt habt ihr es wenigstens mal gesehen. So, ich wollte ja am Anfang, ach nee, von wegen vorbeikommen. Liebes Publikum, das schon da ist, macht mal lautes Geräusch. Ihr hört, die Begeisterung ist groß, aber es ist auch noch Platz. Also kommt her, wenn ihr wollt. Oder ruft an unter 0331 70 97 110, wenn ihr mitmachen wollt beim Jahresrückblick des Chaos Computer Club. So, jetzt wollte ich von jedem immer den What the Fuck-Moment des Jahres wissen. Wer macht's? Wer hat einen What the Fuck-Moment für mich?
Ich hätte einen.
Mutax, bitteschön.
Der ist so ein bisschen globaler. Dass wir letztes Jahr sehr schön beobachten konnten, oder leider nicht sehr schön beobachten konnten, dass Überwachung vollkommen normal wird.
Okay, also das ist jetzt wirklich, das ist schon sehr abstrakt. Ich hätte jetzt gerne sagen, diesen einen Moment, wo du 2017 quasi so dieses innerlich aufgehauen hast, so, was? Also
es kam so ein bisschen mit dieser Puppe, die im Kinderzimmer war und alles Gesprochene in die Cloud geschickt hat, dass die Eltern sich das anhören konnten, was denn das Kind so mit der Puppe spricht.
Naja, aber da das ist das ja an und eigentlich das kein gutes Beispiel, weil da gab es ja sofort, dass die Gerichte gesagt haben, so, nee Leute, das geht ja nicht, das ist verdeckte Überwachung und ihr müsst das, selbst wenn ihr das besitzt, müsst ihr das kaputt machen.
Und das nächste war jetzt die Naughty Cam.
Die was?
Die Naughty Cam, die du in das Kinderzimmer hängst. Es ist eine Kameraattrappe, immerhin eine Attrappe, die du an die Decke schraubst oder klebst, die dann rot blinkt mit einer LED, Batteries included, damit die Kinder immer schön überwacht sind und sich brav verhalten vor Weihnachten, weil der Weihnachtsmann guckt da jetzt zu, wenn sie böse sind.
What? Oder Die Elfen
die Elfen gucken zu, wenn die Kinder sich nicht.
Also das heißt, ist es einfach ein Ding, dass man glaubt, es ist eine gute Idee, Kindern zu sagen, hier, guck mal, da guckt jemand ständig zu.
Ja.
Ja, genau, das ist
durch
dann
eine
so,
Kamera.
Hängt ja diese Attrappe an die Kinderzimmerdecke, damit die Kinder gleich fühlen, du wirst überwacht und verhalte dich bitte anders.
Das stärkt auch voll das Vertrauen in die Eltern und erzieht selbstständige, denkende Menschen.
Nee, was ich vor allem so unfassbar ätzend an der Sache ist, dieses Weihnachtsmann-Ding, das ist ja was Magisches, was Mystisches, ne? Und sozusagen dieses, der hat so eine Liste, da steht was drauf, aber niemand weiß so genau, wo der da hinkommt. Das hat ja auch eine Geschichte. Und das einfach kaputt zu machen, indem man so ein Ding dahin nennt und damit gleichzeitig noch Überwachung zu normalisieren, wow.
Ist halt ein bisschen greifbarer zu sagen, na, der weiß das, weil er eine Kamera in deinem Kinderzimmer installiert hat und nicht, weil der
weiß braucht man diesen ganzen Mystiküberbau halt nicht mehr.
Ich hasse die Menschheit jetzt gerade ein bisschen. Aber trotzdem, das ist ja nur eine Attrappe.
Ja, aber es erzieht Leute von einem ganz, ganz, ganz frühen Zeitpunkt an zu konformistischem Verhalten.
Ja, zugegeben, aber es ist trotzdem nur eine Attrappe. Also so mit der, also richtig ja, schlimmer.
Du siehst halt, wo es in China hingeht. In China musst du jetzt in bestimmten Provinzen halt deine Überwachungs-App auf deinem Handy installieren und wenn du dich nicht konform verhältst, kriegst du entsprechende Strafen.
Also es gibt da wirklich Sozial-Content.
Stimmt, das war auch eine
Sozial-Content. Also
was heißt das?
Das bedeutet, das war bisher so ein Ding, das es in verschiedenen Provinzen gab. Also so ein bisschen wie, als ob hier jedes Bundesland das hätte, nur ein bisschen hochskaliert. Und das wird jetzt zusammengeführt. Was die Idee dahinter ist, du hast ein Konto und alles, was du tust, Straße fegen, ist was Gutes, kriegst du Punkte gut geschrieben, wenn du die Straße fegst oder regelmäßig fegst. Wenn du eine Zigarettenstummel auf die Straße schmeißt und jemand sieht das oder das wird irgendwie, dann gibt das Minuspunkte. Und das hat ganz, ganz, ganz reale Auswirkungen auf dein Leben, nämlich ab einem gewissen Punktestand hast du Nachteile im Job, kannst nicht mehr aufsteigen. Also dein Arbeitgeber und der Staat, die ja sowieso in anderen Ländern dann da stärker verzahnt sind in diesem speziellen Fall, machen da gemeinsame Sache. Das heißt, die Dorfgemeinschaft ist das Gleiche wie der große Staat, ist das Gleiche wie deine Firma und alle haben quasi ein, und du hast bei allen ein Sozialkonto und alles hängt mit allem zusammen und du musst dich immer gut verhalten.
Es ist halt die konsequente Weiterentwicklung der Quellen der Telekommunikationsüberwachung, die sie ja hier gegen Straftäter einsetzen wollen. Das heißt, auf deinem Handy ist eine Wanze, die auch alle Nachrichten mitliest und dann prüft, ob du zum Beispiel Sympathisant von irgendwelchen demokratischen Bewegungen bist.
Das wäre ja auch ein Fassbar,
das ist ja deutlich mehr wie das Quality Land von Marc-Uwe Kling, wo es auch so drum geht, nur na, du bist ja eh unter Level 10, damit bist du ja eigentlich nichts wert, so als Mensch. Und man kann halt schnell mal ein Level runterfallen oder auch hochkommen.
Ist es nicht in China auch so gedacht, dass dein Score auch davon beeinflusst wird, wen du kennst? Also quasi, du kennst jemanden mit einem schlechten Score und dann wird automatisch auch dein Score ein bisschen schlechter?
Ich glaube, Sippenhaft gibt es da auf jeden Fall auch noch, ne? bei Stammplatten. Da bin ich allerdings nicht so wirklich.
Also ich hatte da tatsächlich nur zwei Dokumentationen zu gesehen bzw. gehört. Ja. Und da war es vor allen Dingen der individuelle Aspekt und dieser Aspekt, dass diese bisherigen einzelnen Konten so wirklich zentral in ein Register zusammengeführt werden, auf den sie sich da fokussiert haben, inwieweit da sippenhaft oder sippenhaftartiges Verhalten.
Ich meine wirklich zu sagen, das ist um den Social Graph, wie das heißt. Also nur die Freunde, deine Freunde in sozialen Netzwerken, wenn du damit möglicherweise Demokratiesympathisanten, aber gut. Falls sich da jemand auskennt, 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer. Und wir haben einen Anrufer, nämlich Gideon aus Lichtenberg. Hallo. Hi. Und guten Abend. Guten Tag.
Guten Abend.
Was war denn dein What the fuck-Moment 2017, wenn es um so Netzpolitik und Cyberkram geht?
Uff. Also. Ja, What the fuck-Moment. Schwierige Frage. Also, ich denke, was mich auf jeden Fall sehr krass beschäftigt hat, war, dass ja einerseits die Piraten, die ja jetzt leider nicht mehr im Fenster sind, weil die sich leider verstritten haben, dass die eine sehr gute Netzpolitik gemacht hätten. Hätten sie nicht sich in den anderen Punkten so in den Haaren bekommen. Leider, leider. Und jetzt hat die AfD da, wie war das? Ich bin mir ja gerade nicht so sicher. Hat die AfD nicht auch irgendwas mit Technik und sowas?
Das glaube ich nicht, weil der Bundesverband ECO, also der Bundesverband der Digitalbranche, hat gerade gesagt, er wird nicht mit der AfD reden, obwohl jetzt im Bundestag sitzt, weil erstens haben die sich nicht ordentlich distanziert von dem rechten Gedankengut, was es da haufenweise gibt, und B, haben sie überhaupt keine fundierte Meinung zu irgendwelchen netzpolitischen Sachen.
Ah, okay. Dann war das vielleicht die FDP?
Möglicherweise.
Ja, vielleicht. Immerhin sind die ja jetzt reingekommen wieder. Also, ich denke, wenn eine Partei im Bundestag oder so gewählt wird, dann hat sie gewissermaßen auch, je nachdem, wie sie gewählt wird, prozentuale auch Anrechte und ist würdig, gewissermaßen auch geachtet zu werden. Auf was für Art und Weise auch immer. So, aber egal. Das war eigentlich nicht die Frage. Genau. Ja, könntest du die Frage nochmal wiederholen?
Was war dein What the fuck Moment 2017? Oder ich kann noch anders fragen. Warum hast du
Moment 2017? Also, was ich auf jeden Fall richtig krass fand, war das mit die Wahlen. Die Wahlen, die waren einfach.
Ja.
Ja, das war einfach.
Gideon, lass mich die Frage anders stellen. Ja. Warum hast du im Chaos Radio beim Chaos Computer Club angerufen?
Okay, also es war so, dass ich eigentlich mal wieder Fritz hören wollte und dann dachte ich mir, ach, könnte ich jetzt mal wieder anrufen? Und dann habe ich gehört, oh, Chaos Computer Club, interessant. Und dann, ja.
Und
habe ich erst angerufen und dann habe ich das Radio eingeschaltet, also mein MP3-Player.
Okay, aber du hast jetzt noch sehr kurz Zeit, dir auch ein Thema auszudenken. Also dir einen Beitrag auszudenken, das auch mit unserem Thema zu tun hat, weil das wäre uns schon sehr wichtig.
Ach so, das Thema war jetzt mit dem What the fuck Moment oder war
der? Naja, so generell das Jahr 2017 und was da so passiert ist in diesem digitalen Kontext.
Ah, okay. Das Jahr 2017 im digitalen Kontext.
Mhm.
Da war ja zum Beispiel, waren einige Videos auf YouTube über die Verbindung von Robotern und Menschen.
Mhm.
Das ist ja gewissermaßen auch Digitalität, weil die ja immer mehr auch per Internet gesteuert werden auch. Und
wie meinst du jetzt, dass Menschen sozusagen tatsächlich künstliche Körperteile oder Hirnchips eingesetzt bekommen oder dass Roboter benutzt werden, um Menschen zu helfen oder dass Roboter Menschen ähnlicher werden?
Also dass Roboter benutzt werden, um Menschen zu helfen, finde ich gut, aber dass sie aber sobald sie halt dann die Menschen irgendwann unterdrücken, und da sehe ich eine kleine Gefahr drin, keine große, aber eine kleine, würde ich dann sehr vorsichtig sein.
Also, okay, dann müssen wir gleich
aber allgemein mit den Menschen so, dass er
Wir sehen halt bei den ganzen
Robotern. Lass doch mal genau hier die anwesenden Experten fragen, was sie da. Also tatsächlich, was ja dieses Jahr tatsächlich viel kam, ist ja diese Frage nach der künstlichen Intelligenz und wie weit jetzt ist und ob wir davor Angst haben müssen. Und das ist ja sowas Ähnliches, weil die roboterischste Maschine funktioniert ja nicht, wenn nicht eine Software drin ist, die sie selbst tätig oder selbstständig macht. Habt ihr Angst vor der Singularität?
Es gibt noch keine KI.
Wie hieß sie nochmal von Microsoft? Tay oder sowas?
Ja.
Seitdem habe ich nicht mehr so viel Angst davor.
Ja.
Also, naja, Moment. Also jetzt musst du erstmal beschreiben, was ist denn Tay?
Tay war eine sogenannte künstliche Intelligenz, die sie auf Twitter losgelassen haben.
Also in Form eines Chatbots.
Genau, da gab es halt so einen Bot, also so einen Twitter-Account, der sich halt mit Leuten unterhalten hat und in Twitter interagiert hat. Und das war halt nicht ein Mensch hinten dran, sondern das war ein künstliches Computerprogramm, das nicht intelligent war, glaube ich, von Microsoft.
Aber dass das sein sollte.
Dass es sein sollte und es ist dann...
Und es hat auch gelernt.
Es hat durchaus gelernt. Es hat halt nur so ein bisschen viel komische Dinge gelernt und ich glaube, am Ende haben sie es abgeschaltet, weil das binnen wenigen Stunden ziemlich krass rassistisch geworden ist. Und das war, glaube ich, nicht so, was sie vorgesehen hatten.
Naja, aber das ist ja die Frage zu sagen, ist das wirklich ein Fehler der künstlichen Intelligenz, wenn die lernt, was man ihr beibringt?
Nein, also zum einen ist die gezielt getrollt worden.
Aber das ist halt genau der Punkt, es ist halt nicht intelligent.
Moment, also jetzt als Anwalt und Vertreter möglicher künstlicher Intelligenzen und vor allen Dingen ihrem Selbstwertgefühl, möchte ich an dieser Stelle sagen, wenn du ein kleines Kind nimmst und das in einem Nazi-Haushalt abgibst, was meinst du, was dann rauskommt? Und ja, ich habe jetzt Twitter mit einem Nazi-Haushalt verglichen.
Das ist vielleicht gar nicht so
Aber also ich meine, im Ernst, also wie kann denn das der Anspruch sein? Das ist ja sozusagen.
Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass halt mit, wenn man dieses Kind in diesem Nazi-Haushalt hat, dann wird das ja halt irgendwann mal den Rest der Welt kennenlernen und irgendwann gibt es eine Chance, dass das Kind das alles anfängt zu hinterfragen.
Ja, aber das hatte ja Tay. Wie heißt
denn? Tay hatte irgendwie einfach nur stumpf gelernt und hat sich dann halt an den Trolls orientiert und das Ganze ging dann ganz böse den Bach runter.
Tay ist wie jemand, der keine Ahnung von dem Thema hat, zuhört und dann so zwei, drei Wortfetzen aufschnappt und dann sagt der Lehrer, ich weiß auch was. Und dann einfach nur diese Wortfetzen paraphrasiert in der Menge oder in der Gewichtung, wie oft er sie gehört hat. So ganz grob.
Kann also nur nachplappern, aber nicht selber was Neues schaffen.
Also die wirkliche Leistung ist vielleicht noch die Gewichtung. Das
kommt mir durchaus wie ein Großteil der Menschheit vor, aber egal.
Moment mal, wir sind hier fürs Pistemisch.
Gut, aber kommen wir zurück zu dem, was Gideon gesagt hat, nämlich die Vermischung, also oder beziehungsweise ja doch das Andocken von Technik am Menschen.
Ja, ich finde es so ganz krass, also um wieder auf den ersten Punkt, so der WTF-Moment mit dieser ganzen Überwachung hinzukommen. Ich habe letztens drüber sinniert und dann ist mir aufgefallen, so in den 60er Jahren haben alle gesagt, das erzähle ich hier nicht am Telefon, weil der Staat könnte ja mithören. Und heute ist es so mit, ich packe mir da halt so ein Alexa oder so ein, wie heißt das Google-Ding davon, so ein Google Dot Home. Oder sowas, oder Home oder Echo. Sowas.
Also
man steckt halt irgendwie
Moment, stopp, halt. Wir können gerne nochmal gleich über Technik, die im Raum steht und mithört, reden. Aber jetzt geht es ja gerade sagen Dinge, die in den Körper eingebaut werden.
Ach, sogar direkt in den Körper.
Also das ist ja tatsächlich so, was immer mehr passiert.
Finde ich cool.
Dass man Technik tatsächlich an, also es gab zum Beispiel gefühlt dieses Jahr sehr viele so auch stylisch sehr geil aufbereitete Videos von Leuten, die irgendwie so Armprothesen tragen, die halt auch wirklich sehr, sehr, sehr gut funktionieren.
Also ich finde es halt aus dem Medizinaspekt ziemlich sehr abgefahren, was da möglich ist. Und das ermöglicht halt Leuten wieder Dinge zu erleben, das eigentlich nicht möglich wäre, wo man vor 20 Jahren gesagt hat, die Person kann definitiv nicht mehr laufen. Und dann gibt es da Möglichkeiten, wie solche Leute halt trotzdem auch wieder Marathon laufen können.
Ja, also es ist halt einfach, weil die Technik teilnehmen können und nicht nur den ganzen Tag irgendwie in der Ecke sitzen müssen.
Und ich glaube, da ist im Prinzip das Einzige, worüber wir da reden müssen, ist Safety. Also sind diese Produkte wirklich sicher, diese Prothesen? Aber im Prinzip wird das ja immer noch von den Menschen gesteuert. Das wird gesteuert von jemandem mit einem eigenen Willen. Und da würde ich das tatsächlich eher unter diesem Aspekt des fängt der bionische Arm nicht irgendwie an, auf einmal wild um sich zu schlagen und alle Leute um sich rumzubringen, weil leider jemand was falsch programmiert hat.
Gab es doch nicht erst letztens was mit irgendeinem Herzschrittmacher, der viel in den USA verbaut wurde, wo ganz viele Patienten relativ zügig bitte zum Firmware-Update kommen sollten, weil
das Sicherheitslücke drin war? Das war lange ein Problem. Die haben halt Bluetooth genommen, weil es ist billig und das gibt es überall. Und dann kannst du es halt auch mit einer App konfigurieren oder halt der Arzt kann darauf zugreifen. Und das war halt alles nicht so richtig sicher. Deswegen gab es doch vor Jahren auch das Ding, ich glaube Dick Cheney war das, als er Vizepräsident war, hat das Ding eingebaut bekommen und er hatte eine Spezialversion ohne Drahtlos-Schnittstelle bekommen.
Also kann man dann auch so In-App-Purchases machen für Wiederbelebung und sowas?
Ja, sie haben nur 3 frei. Die 4. kostet extra.
Ah, ja, einfach wieder
Nein, aber tatsächlich mehr Gedanken würde ich mir machen über diese selbsttötenden Maschinengewehr-Roboter, die an der koreanischen Grenze patrouillieren. Und dass wir halt da Geräte haben, die möglicherweise in dem Kontext selber Entscheidungen treffen, wann sie jetzt schießen und auf wen.
Aber ich glaube, das gibt's schon.
Das gibt es schon. Und ich mache mir jetzt weniger Gedanken über selbstfahrende Autos, die im Zweifelsfall in eine Wand fahren oder halt geringen Impact haben, weil ne, sie werden auf jeden Fall weniger Leute töten als ein Mensch, der irgendwie gerade betrunken durch die Gegend fährt. Gedanken mache ich mir darum, dass so ein Roboter irgendwie durch die Gegend fährt und vielleicht sein Zielgebiet verlässt.
Aber ist es nicht generell sozusagen so, dass man sagt, also man will eigentlich keine autonomen Waffen haben?
Könnte man meinen, aber sie machen Maschinengewehre an Drohnen dran.
Meine What the Fuck-Moment-Liste ist gerade, ich habe es einfach aus dem Gedächtnis verloren sozusagen. Mir ist es irgendwann noch über den Weg gelaufen.
Verloren nicht, das hat man gezielt ausgeblendet, weil man einfach denkt, das
kann eigentlich echt denken, nicht sein.
Und ich glaube, es kommt auch nicht so wirklich in der Berichterstattung vor.
Na doch, es gab jetzt gerade ein virales Video von es gibt irgendwie,
von Boston Dynamics, das meinst du?
Nee, also es gibt diese Roboter von Autonomous Weapon, blablabla, also wirklich so eine Vereinigung. Die haben so ein Fake-Video gemacht, wie so ein Waffenproduzent. Das ist die neue Mini-Drohne, die kann Gesichtserkennung. Die hat so eine kleine 3-Gramm-Explosivladung und dann schießt sie dir gezielt den Kopf kaputt und so. Und das ist ein Werbevideo für eine Organisation, die gegen autonome Waffen sozusagen vorgeht. Also da passiert schon was. Aber das ist... Was ich an dem Thema spannend finde, ist auch, eigentlich ist es ja eine total coole Vorstellung, wenn man sagt, in Zukunft werden Kriege so geführt, dass Roboter gegeneinander kämpfen.
Da kann man dann einfach nicht Krieg sein lassen und sagen, wir machen hier eine Simulation und danach zahlt jeder dem anderen Schadensgeld und dann war's das.
Ja, eigentlich wäre das sozusagen genau das, was man will. Und das ist dann aber sozusagen so wieder hin eskaliert und dass es jetzt wirklich denkbar ist, dass wir Killer-Roboter im wahrsten Sinne des Wortes bekommen, das ist schon sehr, sehr, sehr gruselig.
Ja.
Ich will kurz Gideon noch verabschieden. Gideon, wir sind ein bisschen abgewichen, aber ich hoffe sozusagen, das hat dir zu dem Thema auch ein bisschen weitergeholfen.
Ja.
Gut.
Ach, gut.
Sehr schön.
Also ihr wollt jetzt sozusagen den nächsten ranholen.
Genau.
Okay.
Dann viel Spaß.
Gut.
Und ein schönes 2018, sage ich schon mal. Tschüss. So, das wäre das.
Ja, und als Collateral Damage vielleicht nochmal ganz kurz, wenn jetzt gefordert wird, dass wir jetzt auch Cyberkrieg haben wollen, naja, wer sagt denn, dass da nicht zum Beispiel mal ein Krankenhaus runtergefahren wird und die Intensivstation ausgeht?
Ne? Oder also, das Atomkraftwerk überhitzt.
Oder das da kennen wir uns aus.
Okay. Ich habe noch eine Frage zu dem, also Dinge werden in den Körper eingebaut, dann kann man schnell einen Marathon laufen. Jetzt haben wir ja gesehen bei der Netzneutralität, also das Stream-On-Angebot der Telekom könnte man als trojanisches Pferd, das ist dann auch gleich das nächste Thema noch, nehmen, sozusagen, um das einzuführen. Das kann man ja auch, die Gefahr bei diesem ganzen, wir werten ja menschlichen Körper auf, ist ja auch, dass wir eine Gesellschaft schaffen, wo nur noch die Leute mitkommen, die sich so eine Dinge installieren, die sie besser, schneller, höher weitermachen. Ist das auch eine Gefahr, die man
haben
jetzt...
Haben wir doch schon.
Na, ich kenne es jetzt von einer anderen Seite eher. Ich habe letztens mal wieder so eine Autofabrik mal angeschaut und da arbeiten Leute mit Exoskelett, was halt ganz praktisch ist, weil dann sind Leute, die ganz viel schwere körperliche Arbeit machen, wo man eigentlich noch keine Roboter einsetzen kann, aber in Zukunft das halt einfach heißt, dass die Lebenserwartung nicht so hoch ist oder man einfach sagt, du gehst in Rente und dann ist dein Körper so kaputt davon, da kann man dank so einer Unterstützung, ein Exoskelett jetzt nicht im Körper, aber ist halt ziemlich nah am Körper und hilft dir dabei und unterstützt eine Maschine, den Körper sozusagen, dass man dann am Ende damit rumkommt und sagt, so der Körper wird nicht so belastet, also der Mensch wird nicht so kaputt gemacht dabei. Das hat auch was Positives manchmal.
Aber es ist auch so, wie egal was wir bauen, das ist diese Zweiklassengesellschaft immer so weit fortgetrieben.
Ja, ich meine, die haben wir ja schon. Oder hast du mal geguckt, was du tun musst, um ein Konto zu eröffnen?
Wird weiter fortgetrieben.
Und alleine, wenn man sich beobachtet, wie in einigen Bereichen gerade irgendwie die Dinge, wo man auf sein Gehirn angewiesen ist, was da teilweise an Leistungsdoping betrieben wird. Das ist zwar noch nicht mal körperlich, aber das gibt es halt durchaus auch. Und das ist jetzt schon ein Riesenproblem. Also die Frage, wie legitim ist das, dass man quasi gezwungen wird, um in einer Gesellschaft, wo man immer mehr leisten muss, Bestleistungen auch wirklich zwingend zu erbringen, egal in welcher körperlichen oder geistigen Verfassung man gerade ist. Das ist ja eine Debatte, die eigentlich schon jetzt läuft.
Brauchen wir am Ende doch Revolution? Darüber sprechen wir gleich. Jetzt gibt es erstmal Musik, noch einmal von Ketzer mit Clips und danach den Nerd News. Danach geht's weiter hier im Chaos Radio im Blue Moon. Vom Album Firmament, das ist die Netzmusik heute hier im Chaos Radio im Blue Moon, wo es nicht nur das gibt, sondern auch, während wir hier eigentlich gerade das ganze Jahr besprechen, auch nochmal die aktuellen Nerd News gibt, die geschrieben wurden von Mo und vorgetragen von Helena.
Intel Radeon. Intel hat für Anfang 2018 einen Prozessor mit integrierter Radeon-Grafik angekündigt. Der Prozessor soll aus der 8. Generation stammen und die Radeon-Grafikeinheit direkt für den Einsatz auf Intel-Prozessoren entwickelt sein. Wahrscheinlich baut sie auf der Vega-Architektur auf. Bestätigt haben das bisher weder Intel noch AMD. Hallo Magenta. Die Deutsche Telekom arbeitet an einem Sprachassistenten. Das berichtete Welt.de. Ein Sprecher des Unternehmens betonte, es werde Zeit für einen Assistenten, der konform zu deutschen Datenschutzgesetzen sei. Er soll Magenta-Assistent heißen und in einer Liga mit Amazons Alexa, Apples Siri und dem Google Assistant spielen. Ein Telekom-Lautsprecher soll ab Frühjahr für 150 Euro angeboten werden. Die Aktivierung erfolgt mit dem Spruch »Hallo Magenta«. CSU und SPD stellen Weichen für Windows in Münchner Verwaltung. Die Münchner CSU und SPD haben im Stadtrat die Weichen dafür gestellt, dass in der Verwaltung bis spätestens Ende 2020 rund 29.000 Rechner auf Windows umgestellt werden sollen. Im Büro sollen dann marktübliche Standardprodukte eingesetzt werden. Die Opposition kritisiert den Beschluss des Verwaltungsausschusses scharf als teuren Schildbürgerstreich, mit dem die Zeichen der Zeit verkannt würden. Der Beschluss sei inakzeptabel, da die Initiative entgegen dem ausdrücklichen Wunsch der Volksvertreter noch nicht durch externe Fachleute auf Wirtschaftlichkeit hin geprüft worden sei. CITES-Präsident fordert Befugnisse zum Cyber-Gegenschlag. Der Chef der Entschlüsselungsbehörde des Bundes, CITES, will die Sicherheitsbehörde bei Cyberangriffen zum Gegenschlag befähigen. Als Bürger erwarte er, dass der Staat auch bei neuartigen digitalen Bedrohungen handlungsfähig bleibe, sagte Wilfried Kahl, Präsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Zum Hackerangriff auf den Bundestag 2015 wünscht sich Kahl, dass entwendete Dateien und Dokumente zumindest auf den Servern der Diebe gelöscht werden könnten. Abschaffung der Netzneutralität in den USA steht kurz bevor. Die Republikaner wollen die Netzneutralität abschaffen. Die Abstimmung in der zuständigen Regulierungsbehörde FCC ist für den 14. Dezember angesetzt. Im Gremium haben die Republikaner eine Mehrheit. Das zugrunde liegende Dokument heißt offiziell Restoring Internet Freedom Order. Es wurde auf der Webseite des FCC veröffentlicht und hat 210 Seiten.
Fritz.
Herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio im Blue Moon, wo wir heute mit Mutags, Danimo und Frabstag vom Chaos Computer Club das Jahr 2017 besprechen und die schlimmen Dinge, die da passiert sind. Und ich habe mir vorgenommen, immer nach einer halben Stunde nach einem What the fuck Moment des Jahres zu fragen. Und da haben wir jetzt einen Anrufer, der das machen kann, das ist der André. Und dem André muss ich vorher mal noch was anderes fragen. Hallo André.
Hi, grüß dich.
Ja. Du bist ja aus dem Friedrichshain.
Ja, ich bin aus Friedrichshain.
Das ist ja quasi also Minuten von hier entfernt, weil wir senden ja heute live aus dem Fräulein Fritz. Warum bist du nicht einfach vorbeigekommen?
Ja, ich habe es zu spät festgestellt, dass es da ist und ich saß bis vor kurzem noch über meiner Mathehausaufgaben.
Ist ja auch kalt draußen, ich würde ja auch nicht rausgehen wollen.
Ja, du kannst doch jetzt nicht demotivieren, nee, Mann.
Das schon, also.
Aber hier gibt es bestimmt noch Glühwein.
Also ich könnte den Spaziergang vertragen, ja, aber...
Na gut, also aber Mathehausaufgaben lassen wir dann lassen wir gelten.
Ja, das muss so sein für morgen, ja.
Okay, du hast einen What the fuck Moment mitgebracht. Was war der für dich?
Ja, der What the fuck Moment für mich war eigentlich dieses Jahr, das war irgendwann im Sommer, kurz vor der Sommerpause, dass der Bundestrojaner als Trojaner durchgewinkt wurde. Ich glaube, das war bei der Autobahnprivatisierung oder bei der Autobahnmaut für PKWs. Da war der mit als Anhang mit bei und kaum einer hat den halt gelesen und der Gesetzesvorschlag ging durch und damit auch der Bundestrojaner und das hat mich dermaßen angekotzt.
Habt ihr es noch auf dem Schirm? Im Juni war das irgendwann, oder?
Ja, im Juni war das.
Ich glaube, hatten wir dazu nicht auch eine PM rausgebracht, wo wir uns irgendwie deutlichst empört haben.
Es fehlen halt einfach ein paar Polen im Agrarausschuss bei uns.
Ja. Für was?
Wohl dem Agrarausschuss. Auf EU-Ebene ist das Ding, glaube ich mal, gestoppt worden, weil die polnische Delegation im Agrarausschuss, wo es nachts durchgewunken werden sollte, gesagt hat, was hat denn das mit Agrarpolitik zu tun? Nee.
Okay. Und jetzt haben wir hier so richtig Bundestrojaner?
Ja, schon. Das, also,
ja.
Da haben
halb
wir.
Legal.
Also so
halb
Quellen-TKÜ.
Legal.
Sie nennen es ja Quellen-TKÜ.
Aber André, mal anders gefragt, warum stört dich das denn? Also warum war das ein What-the-fuck-Moment? Hast du etwas zu verbergen oder was hast du gegen den Bundestrojaner?
Ja, klar habe ich was zu verbergen. Wer hat nichts zu verbergen? Ich habe meine Privatsphäre zu verbergen.
Hat dich das denn dazu geführt, dass du dieses Jahr dann irgendwie auch aufgestanden bist und aktiv geworden bist? Oder hat es dich sozusagen so gelähmt, dass du gesagt hast, was? Ich mache jetzt zu, ich mache jetzt nur noch Mathe-Hausaufgaben.
Nein, ich wollte das eigentlich tun, aber ich hatte keinen gefunden und dann ging es dann auch halt zum Semester arbeiten. Also da war ich dann auch nicht mal in Deutschland.
Oh, gleich ausreisen. Ja. Wenn der Bundesreiter kommt, dann reisen wir gleich auf.
Ja, also ich hoffe es. Wenn ich fertig bin, ja, definitiv.
Wohin soll es dann gehen?
Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ESA oder NASA.
Auch nicht schlecht.
Ich glaube, also, die überwachen noch nicht so viel im Weltraum. Also es ist eine ganz gute Flugmöglichkeit von diesem
Aber der BND sagt, dass er da zuständig
ist. Also sagen wir so, das, was ich da machen möchte, hat ja auch nichts mit Überwachen zu tun. Das sind Terraforming-Projekte.
Das, aber man baut sich dann eine neue Erde also und kann diese hier verlassen.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es verständlich als Reaktion, aber auch ein bisschen krasser zu sagen. Also nicht nur Deutschland verlassen, sondern gleich die ganze Erde und dann einfach einen neuen Planeten formen, den dann möglicherweise unüberwachen. Ja. Aber sagt mal, liebe Expertinnen und Experten, warte, wieso haben wir keine Expertin? Das ist auch so ein Problem, das sollten wir 2018 mal ändern. Es gab ja auch was so Überwachung von staatlicher Seite und Cyber angeht, noch ein anderes Thema, was öfter mal vorgekommen ist, nämlich CITES. Ja. Hast du das auch verfolgt, André?
CITES, was war alles nochmal?
Das lassen wir uns jetzt erklären. Was war CITES?
Ja, die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich.
Das klingt voll gut, ne?
Das hast du abgelesen, oder?
Ja, nee, das habe ich nichts mitbekommen von.
Okay, dann lassen wir uns jetzt mal erklären. Ja. André, dir auf jeden Fall vielen Dank schon mal für deinen What-the-fuck-Moment.
Ja.
Tschüss.
Ja, wartet mal.
Was? Wieso?
Wo seid ihr genau? Dann komme ich doch noch vorbei auf ein Bierchen.
Fräulein Fritz ist in der Falkensteinstraße am Schlesischen Tor.
Am Schlesischen Tor, oh, das ist ja doch ein bisschen weiter weg.
Ja, komm, jetzt einmal über den Fluss in der Baumhausbar, also neben der Baumhausbar.
Hockst sich in ihrem 10 bis Ruckzuck da.
Genau.
Oder in ihr.
Nicht, dass sie vorhin gerade irgendwie komplett lahmgelegt gewesen wäre, aber also André, wenn du willst, komm noch vorbei, wir würden uns freuen.
Der Markus gibt dir auch ein Autogramm.
Ja, okay.
Bis später, tschüss.
Tschüss.
So, CITES. Was war das? Warum haben wir das und was erwartet uns da?
CITES.
Cyber. Ja, das ist eigentlich so ein tolles Ober-Cyber-Ministerium, das glaube, sie haben gar nicht so genau gesagt, was es darf. Es darf nur mit allen zusammenarbeiten und darf so prinzipiell alles und man kann nicht genau sagen, was sie tun, aber sie dürfen trotzdem einfach mal alles machen. Also
das, was sie halt erkannt haben, sie da oben TM, ist Spezialisten, die gewisse Aufgaben übernehmen können, die halt im Zusammenhang mit, ich möchte mal gerade gucken, was in diesen Daten drinsteht, was in diesem Handy drin ist, wie auch immer. Die gibt es nur sehr beschränkt und die Lösung, die sie dann hatten, war, wir bauen eine zentrale Stelle, deswegen auch zentrale Stelle für Informationssicherheit im Sicherheitsbereich. Und das ist quasi ein Dienstleister für alle anderen Behörden im Sicherheitsbereich und löst zentral die Probleme, wo sonst jede einzelne Behörde einzelne Leute für brauchen würde.
Also ein Cyberdienstleister, weil das sind dann die Ahnung von diesem ganzen Computerkram haben.
Dazu brauchen die auch jede Menge Fachleute, ne? Da gab es auch eine große Stellenausschreibung.
Ja.
Genau, die haben so alles von IT-Lern, was es so gibt, aus allen möglichen Bereichen mal angefragt. Und dadurch, dass sie halt mit allen, also sie so ein bisschen übergreifend sind, haben sie halt nicht wirklich so eine gewisse Einschränkung, soweit ich das lesen konnte, dass sie halt sagen, ihr dürft euch nur darum kümmern oder nur um Landessache oder Bundessache oder folgende Angelegenheiten, sondern eigentlich so mit, wenn ein Computer involviert ist, dürft ihr euch involvieren.
Okay, und bei diese Fachleute, haben die sich jetzt auch da zahlreich beworben? Also weiß man das, ob es die deutsche innere Hackerarmee schon gibt?
Also sie haben ja alles gegeben. Sie haben das in München angesiedelt. Sie haben das an der Bundeswehr-Uni angesiedelt. Also zumindest ist es da in derselben Location. Und dann gab es aber, und das war auch eine unserer Nerd-News erst vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube letzten oder vorletzten Monat, dass die CITES-Eröffnung dann doch irgendwie abgesagt werden musste. Und offiziell war der Minister krank oder irgendwie sowas. Aber es verlautbarte, dass es möglicherweise auch etwas damit zu tun haben könnte, dass von den 120 Planstellen zu diesem Zeitpunkt leider nur 17 besetzt werden konnten.
Aber dann haben sie es outgesourced und einen Rahmenvertrag mit dem Chaos Computer Club abgeschlossen. Experten.
Das ist dann die sogenannte Cyberwehr.
Nee, wir hatten noch diese Krisennummer vom De Maizière, die er haben wollte, und das haben wir dann damit reingepackt.
Stimmt, beim IT-Gipfel hat er irgendwie sowas.
Was nochmal langsam? Was? Krisennummer? Chaos Computer Club? Was bitte?
Na, der Herr De Maizière hat sich ja mal gewünscht, dass er eine Krisennummer hat, dass wenn es eine Computerkrise in Deutschland gibt, dann kann man da anrufen und dann gehen die Experten vom Chaos Computer Club dran und retten das Land.
Das hat der gesagt?
Ja, auf einer Bühne. Ja.
Aber ich meine, also mal abgesehen davon, dass die Idee schon okay ist, aber der Imagewandel, den der Chaos Computer Club sozusagen durchgemacht hat, ist schon auch beachtlich, oder? Also ich meine, es war schon so, dass es Zeiten gab, wo der Chaos Computer Club eher so, das sind die komischen Leute, die auch eigentlich eher so Terroristen sind.
Ich bin mir im Nachhinein nicht sicher, ob das damals eine gute Idee war, dann doch einen e.V. zu gründen, nicht die Terrororganisation.
Also wir sind ein e.V., weil man uns damals nahegelegt hat, also wenn ihr euch nicht in kontrollierbare Strukturen begebt, dann könnten wir ja auf die Idee kommen, dass ihr möglicherweise eine Terrororganisation seid. Und seitdem gibt es den e.V.
Okay, es ist was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Imagewandel des Chaos Computer Clubs ist doch ganz okay eigentlich, oder nicht?
Ist okay, aber auf der anderen Seite sehen wir uns halt nicht als Dienstleister. Und das ist auch ganz fatal.
Natürlich, aber sozusagen auf dieser Ebene, dass sozusagen ein Politiker, der wird es sicherlich, also man weiß es nicht genau, aber ich vermute, er hat es nicht ganz so ernst gemeint.
Na, am Ende holen die sich die Mitgliedsdatenbank vom CCC und dann kommen die Feldjäger und holen die Leute ab und sagen, wir haben hier einen Cyberfall und wir müssen jetzt alle CCCler hier in einen...
Aber das war, Markus, ganz im Ernst, das war ja im Prinzip die erste Eskalationsstufe, das war zeitlich vor dem Cyberwehr-Vorschlag, wo es dann also hieß, wir ziehen alle Sicherheits... alle Leute,
die... Es gab tatsächlich die Idee einer Zwangsverpflichtung, das habe ich nicht mitbekommen.
Nee, freiwillig. Also Firmen sollten freiwillig ihre Experten dem Land zur Verfügung stellen, im Fall einer Cyberkrise.
Wow.
Dafür sollte es dann Freistellung vom Arbeitsvertrag und so geben und dann machst du Cyberabwehr.
Das klingt gut. Freut ihr euch schon?
Eigentlich nicht.
Wieso?
Weil, nein.
Naja, aber mal andersrum gefragt, ne? Also, als Mann für alle theoretischen Situationen kann man sich ja schon vorstellen, jetzt, also gab es irgendwie einen Stromausfall dieses Jahr, der auf Hackdings irgendwie zu tun hatte?
Heizungsausfälle gab es wegen dem Denial of Service, aber Stromausfall, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Nee.
Nein, es gab dieses Ding, es gab diese Ransomware, die auch Krankenhaus irgendwie lahmgelegt hat.
Das britische Gesundheitssystem und die dort angeschlossenen.
Genau, so, das war ja sozusagen. Und das kann man sich ja durchaus auch noch eine Nummer größer vorstellen. Also nicht sozusagen eine Krankenhäuser, sondern sozusagen alle Krankenhäuser.
Ja, aber in dem Fall wäre es halt mal interessant zu sehen, wie sie sowas überhaupt koordinieren wollen und was sie davon versprechen.
Aber das finde ich schon sehr selbstherrlich, sich als Hacker hinzusetzen, so, ja, die Krankenhäuser sind alle offline. Jetzt gucken wir mal, wie ihr das koordiniert.
Nee, das Ding ist ja nicht, dass wir seit Jahren vor genau den Gefahren, die ignoriert werden, warnen. Ja, also wir warnen ja vor dieser grenzenlosen und unkontrollierten Vernetzung und davor, dass du in AKW 25.000 Remote-Zugänge für die Wartungsfirmen hast.
Ja, schon. Aber wenn es jetzt passieren würde, würdet ihr euch tatsächlich dann hinsetzen und sagen, so, nö, machen wir nicht? Wir haben es euch ja gesagt, also für den Told-You-So-Tanz auf der Asche.
Das Problem ist, du kannst da gar nicht viel machen. Du kannst die Sachen runterfahren, ausschalten und dann kann man mal sehen.
Wir hatten dieses Jahr im Chaos Radio auch eine Sendung über, ich weiß gar nicht mehr, wie der Fachbegriff hieß, aber sozusagen, also Leute, die sich professionell damit beschäftigen, was man tut, wenn Dinge passiert sind im eigenen Netzwerk. Und da ist schon ein bisschen Fachkompetenz da.
Durchaus, aber die machen halt auch erstmal nichts anderes als, wenn es zu spät ist, versuchen sie
Ich fühle ein Ausweichen ja. auf, ich fühle ein ausweichende, eine ausweichende ja, Antwort na,
was,
auf meine Frage.
Was machst du als Incident Response? Als ja. Incident Response machst du genau. Geräte vom Netz trennen, dafür sorgen, dass der Angreifer nicht weitermachen kann, schaltest die Sachen runter und fängst mit einem manuellen Notbetrieb an.
Naja, genau, aber dazu brauchst du halt Leute, die das machen. Und dann wäre die Frage, ist es nicht denkbar, dass es, also ist es nicht grundsätzlich eine gute Idee, dass man sagt, wenn sowas passiert, dann zieht man einfach alle Leute zusammen, die Ahnung haben und versucht das dann
zu unterstellst ja, aber du unterstellst aber, dass das kriminelles Handeln das gleiche ist wie eine Naturkatastrophe. Und
ich unterstelle, dass es dieselben Auswirkungen hat und dass man dann als Mensch, der helfen kann, eine, vielleicht eine moralische Verpflichtung hat, auch diese
gehen wir davon aus, dass es wirklich ein großflächiger IT-Angriff ist und da sind jetzt irgendwelche Kraftwerke ausgefallen.
Ne.
Ne? Beispiel.
Ne.
Die CCC-Leute, wenn du die jetzt als IT-Experten siehst, haben keine Ahnung, wie man ein Kraftwerk manuell wieder hochfährt. Dafür gibt es dann die Experten beim Kraftwerksbetreiber. Das Problem ist, dass du ohne IT-Unterstützung halt noch handlungsfähig sein mussten. Das kann man dann auch nicht mal eben in so einem Notfall wiederherstellen. Da musst du halt wirklich Handbetrieb machen und nach die Sachen wieder ins Netz bringen und hochfahren. Da nützt es aber nichts, wenn jemand von außen kommt, der also das System überhaupt nicht kennt.
Man kann auch jetzt nicht, natürlich kannst du jetzt beliebig Fälle sozusagen konstruieren, wo man sagt, naja, da muss es aber auch, da muss es aber auch irgendwie analog gehen, sozusagen. Aber es ist doch genauso gut denkbar, dass halt so ein Ding passiert, wo man sagt, das würde halt schon helfen. Na?
Nee, eigentlich nicht. Also wenn eine Krankenhaus-IT kaputt ist, dann musst du halt dafür sorgen, dass du ohne IT die Leute operierst und stabilisierst. Da gibt es andere Prioritäten, als das IT-System wieder hochzufahren.
Na, ob das wirklich so ist, falls gerade ein Krankenhaus-IT dazuhört, gerne anrufen. 0331 70 97 110. Bevor wir uns jetzt ganz in der Katastrophe verlieren, haben wir vorhin angekündigt, über ein anderes Thema sprechen. Nämlich, ihr habt so kurz angedeutet, dass ihr nicht so ganz okay findet oder verwunderlich, dass sich Leute viel Technik ins Haus stellt, die ihnen zuhört.
Ja, gerade.
So, Internet of Things, Alexas, Google Homes und Apple. Ach nee, Apple hat sein Produkt jetzt nochmal zurückgezogen, weil es doch nicht so geil war.
Siri? War das Siri?
Nee, Apple hat jetzt auch so einen Home-Lautsprecher mit Sprachsteuerungsdings irgendwie an den Start gebracht und dann war das so, naja, nee, lieber doch nicht, wir müssen das nochmal schön machen oder wie auch immer.
Also es ist halt interessant zu beobachten, wie schnell Widerstand bei Leuten einbricht, sobald ein gewisses Komfortversprechen da ist.
Also das dann auch nicht mal funktioniert.
Es funktioniert so lange, bis jemand im Fernsehen Alexa sagt.
Ja, oder du hast dann dieses Versprechen mit dem Smart Home und der LED-Lampe, die dann irgendwie gestaltet wird und dann stellst du fest, ich sage, mach das Licht an und es dauert 3 Sekunden oder 5 oder 10, bis das Licht mal reagiert, weil das halt durchs Internet muss. Oder der Server vom Dienstleister ist weg und dann geht das Licht gar nicht mehr.
Was wir jetzt unlängst hatten. Also gerade letztes Wochenende.
Von vorne.
Also wir hatten, du kannst dir Smart Home Komponenten kaufen und anstatt, dass die, wie man sich das so einfach vorstellt, einfach bei dir lokal im Haushalt sich untereinander unterhalten, laufen die aus, was weiß ich für Gründen, immer über den Server des Herstellers. Das bedeutet aber auch, dass wenn der Server oder die Server, ist ja nie einer, ist ja schon ein bisschen aufwendiger und nicht so leicht kaputt zu machen. Das wäre zumindest die Hoffnung. Aber offensichtlich ist es passiert, dass die Infrastruktur dieses Herstellers komplett runtergefahren ist übers Wochenende.
Also es gab da ein Software-Update und dann konnten die nicht mehr miteinander reden.
Ja. Ja, gab es dann noch eine Möglichkeit, die Lampe einfach an- und auszuschalten?
Teilweise.
Sehr gut. Aber zurück zu diesem Alexa-Ding. Was ich ja ganz spannend finde, ist, da stehen also jetzt in den Wohnungen Dinge rum, die hören ständig zu.
Genau, das machen sich ja auch viele nicht klar. Letztendlich hören die stets und immer zu, dass sie angeblich nur nach einem Activation-Wort, also nach einem Wort der Aktivierung irgendwie Alexa oder sonst irgendwas, tatsächlich anfangen, erst Sachen zur Interpretation in die Cloud zu schicken, heißt ja nicht, dass man, wenn man sich irgendeine Malware einfängt oder so, dass das Ding nicht tatsächlich dann permanent irgendwas wegschicken könnte oder so. Alleine die Tatsache,
dass da eine mit dem Internet verbundenes Mikrofon in deinem Wohnzimmer und in deinem Schlafzimmer steht. Hier im RSC brachte gerade jemand den schönen Spruch, wo Smart draufsteht, steckt Überwachung drin. Der stimmt halt leider sehr. Also alles, was Sprachsteuerung macht, arbeitet momentan so, dass diese Sprachbefehle eben nicht auf dem Gerät lokal ausgewertet werden und erkannt werden, sondern die Audioschnipsel werden an einen Server geschickt, irgendwo im Internet, der analysiert, Und teilweise hören sich auch Menschen das danach nochmal an, um zu gucken, ob das richtig analysiert wurde.
Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil wenn man so zurücküberlegt, mal 10, 15 Jahre, da gab es irgendwie, was war das, ein Nokia 6310, glaube ich, und da konnte man schon mit Sprachsteuerung Leute anrufen.
Ja, oder bei IBM gab es
und das haben die alles auf einem ollen Telefon von vor 15 Jahren gemacht. Und da frage ich mich ein bisschen mit so, da steckt doch viel mehr CPU-Leistung, also viel mehr Leistung an Rechenleistung in so einem kleinen Alexa-Ding. Und da kann man eigentlich viele, viele Befehle dort abfrühstücken, in wahrscheinlich genauso schnell, wie das Internet ist, bis man da irgendwie einmal Daten zu einem großen in die Cloud schickt und zurück.
Aber haltet das wirklich für komplett ausgedacht? Also ich meine,
was jetzt genau?
Naja, also die Datenschutzbedenken, das kann ich nachvollziehen, ich habe die selber auch. Aber haltet ihr komplett ausgedacht, dass man sagt, es ist schon unter dem technischen Gesichtspunkt einfach praktischer, das Ding irgendwie zentral zu machen, weil man dann die Systeme besser trainieren kann, weil man dann irgendwie besser werden kann und weil man das sozusagen nicht lokal macht und dann einfach, das lokal ist ja, dann stellt man das System dahin, dann muss es funktionieren und dann macht man das nächste irgendwie.
Ich finde die Diskussion schwierig, weil sie im Moment rein theoretisch ist, weil es gibt im Moment kein Projekt, kein Projekt, das es anders gemacht hätte. Mhm. Und das schickt sich jetzt Mozilla an zu ändern. Die haben das Projekt, ich glaube Common Voice heißt es, gestartet. Das versucht eben genau das, dass die Sachen erstmal möglichst lange auf dem eigenen PC oder auf dem eigenen Handy stattfinden, was Spracherkennung angeht. Und dass man dann quasi möglichst spät erst auf die Cloud zurückgreift, was zumindest datenschutzrechtlich deutlich entspannter sein könnte. Je nachdem, wie sich dieses Projekt entwickelt. Und da wird man dann sehen, wie gut solche Systeme sind, obwohl sie möglicherweise nicht deine kompletten Sprachschnipsel in die Cloud transportieren. Die Cloud oder überhaupt dieses Voice-Projekt könnte ja auch durchaus von Dingen lernen, die jetzt nicht direkt die Sprachschnipsel übertragen.
Nämlich?
In dem Metainformationen, die eben nicht genau die Sprache wiedergeben, analysiert werden.
Das finde ich, das ist ja auch mal eine spannende Frage, die, also das habe ich ganz oft. Bei mir ist der Beef, den ich habe, ist immer mit Messenger. Ne? Es gibt ja Messenger, die sagen so, ja, also wir übertragen deine Kontaktdaten, aber wir machen das in einer total anonymisierten Form, da geht es dann gar nicht so. Und dasselbe stelle ich mir auch bei diesen Sprachdingen, würde ich mir auch fragen. Also ob ich mir jetzt ein Ding hinstelle, das meine Sprachschnitzel überträgt oder ein Ding hinstelle, das überträgt Sachen, aber verspricht, dass das andere Sachen sind, für mich als normaler Nutzer ist das ja überhaupt nicht kontrollierbar. Ich will ja entweder ein Ding haben, das mit Netz funktioniert, oder ohne. Und ich möchte halt am liebsten haben, wo ich so einen Hardware-Schalter habe, wo ich sage, so Netz aus. Aber das ist illusorisch.
Ja, gibt's
wenige Systeme, die sind noch fern von, naja doch, die sind benutzerfreundlich, aber es ist halt richtig viel Aufwand, das hinzubekommen. Ja. Zum Beispiel so ein, naja, Smart Home kann man sich auch komplett offline bauen. Mhm. Das geht dann vielleicht nicht per Sprachsteuerung oder kannst du unten von dem Display an der Tür jede einzelne Lampe im Haus schalten und das geht auch schon länger und ja, ich finde es halt immer sehr
scary. Das ist halt die bewährte Technik. Also, es ist halt die bewährte Technik, die es schon immer gab. Irgendwie EEB, Instabus, was es da so gab. Das ist halt nicht mit dem Internet verbunden.
Genau, das tut aber genauso, bis auf das irgendwie die Sprachsteuerung fehlt. Aber dann gibt es jetzt wieder neue Hausautomatisierungslösungen, wo dann alles über einen Server läuft, wo es dann halt heißt, so, naja, wenn der Hersteller halt hops geht, hast du Worst Case ein Haus mit ganz, ganz vielen Schaltern, was du nicht mehr bedienen kannst, weil der Server vom Hersteller ist halt irgendwann offline.
Und das
garantieren sie dir natürlich. Naja, wir sind garantiert immer verfügbar die nächsten 10 Jahre, aber
so ein Haus
ist halt wie zertifiziert sicher.
Das finde ich auch so. Also es ist halt auch in einem anderen Kontext spielt das eine große Rolle bei Computerspielen. Es ist ja auch so, dass es mittlerweile viele Sachen gibt, die nur noch über Server funktionieren. Und ich frage mich schon, ob man nicht politisch mal aktiv werden sollte und sagen sollte, Leute, wir brauchen eine Gesetzgebung, die sagt, alle Dinge, die auf einer Serververbindung aufgebaut sind und verkauft werden, müssen auch eine Lösung anbieten, dass ich das Ding zu Hause betreiben kann.
Naja, hast ja schon ganz oft allein so simple Dinge wie, auch wenn du alles lokal hast, du musst ja nur zum, ist das auch wirklich dein Lizenzkey, dich einloggen und dann sitzt du im Flieger und willst eine Runde Daddel nebenher und dann hast du kein Internet und dann so, tja, dann hast du jetzt halt 8 Stunden vor dir, wo du nicht zocken kannst.
Ich würde gerne noch eine letzte Alexa-Frage stellen und das ist die, dass ich glaube, ich werde sozusagen spätestens nächstes Jahr ernsthaft anfangen müssen, darüber nachzudenken, wie ich das mache, wenn ich in eine Wohnung komme, wo ein Alexa steht. Weil ich tatsächlich finde es selber für mich persönlich unvertretbar. Also ich möchte bei mir nicht so ein Ding in der Wohnung haben. Mhm. So, und ich finde das so unvertretbar, dass ich eigentlich auch nicht in eine Wohnung gehen möchte, wo sowas drin ist. Was das ja so, habt ihr für euch schon mal drüber nachgedacht und eine Entscheidung getroffen, sowas wie, okay, ich besuche dich, aber dann musst du bitte deinen Alexa irgendwie vom Strom trennen? Oder ist euch das egal? Oder sagt ihr, okay, naja, dann sozusagen müsst ihr das abwägen? Also montags hast du zuerst gemeldet?
Also, ich wollte eigentlich noch dazu was sagen. Wir hatten die Diskussion auch schon mal im Chaosradio mit diesen Fernsehern, wo in der Anleitung dann jetzt drin steht, bitte diskutieren Sie keine vertraulichen Dinge vor Ihrem Fernseher, weil wir machen da Gesprächserkennung.
Ja.
Das war so ein Smart TV.
Ja.
Und klar, also du müsstest im Prinzip den Leuten sagen, macht das Ding aus und macht auch euren Google-Assistenten auf dem Telefon aus, wenn wir über irgendwas reden wollen, was halbwegs vertraulich sein soll.
Nee, gar nicht.
Müsstest du eben das vorher schon machen, um die Leute zu erziehen und das Bewusstsein.
Nee, aber ich möchte von euch persönlich wissen, geht euch das auch so? Und wenn ja, habt ihr schon überlegt, wie ihr das macht?
Noch nicht überlegt, weil ich bisher niemanden kenne, der so ein Ding zu Hause rumstehen hat.
Okay.
Weil ich hatte jetzt schon mehrfach Leute, wo es halt so ein Ding rumsteht und dann spricht man halt nicht über gewisse Dinge und teilweise bin ich dann auch so, konfrontiere sie halt damit und sag so, ja, lass uns das doch irgendwie im CCB bereden und nicht hier mit Alexa.
Okay, und wie ist denn die Reaktion?
Naja, dann teilweise so mit, oh, ach so, ja, stimmt. Und dann zieht man halt den Stecker.
Das ist lustig.
Also dann halt so, da die Leute sind so dran gewöhnt, dass halt diese Bequemlichkeit da ist mit Alexa, spiele Helene Fischer. Ja. Und dann kann man wunderschöne Musik hören und da sind sie so.
Wie schnell das auch geht. Das
und dann krass, sind die oder? So schnell und dann weist man sie mal wieder darauf hin, dass es halt doch so ein Einschnitt ist und dass sie halt doch alles mithören. Also, oh ja, stimmt, hast ja recht. Mhm. Stecker gezogen.
Ich finde das schon krass, also wie schnell das geht, weil, also Alexa ist so richtig erst dieses Jahr losgegangen, oder?
Ja.
Also so als Produkt, das gab es schon länger, aber so richtig quasi, dass das also funktioniert.
Mit dem Produkt. Es fing ja an mit Siri so ein bisschen ja. und okay, Google und wie es alles heißt. Und dann irgendwann so, naja, dann kann man es ja auch fest zu Hause hinstellen. Ja.
Das ist eigentlich okay, Google, Format C.
Format was?
Format C. Werden da jetzt Festplatten gelöscht bei den Leuten, die zuhören?
Ruf uns an unter 0331 70 97 110, wenn gerade eure Festplatte gelöscht wurde oder wenn ihr Alexa zu Hause stehen habt, weil mit so jemand würde ich eigentlich auch gerne mal reden, um das nachzufragen, weil tatsächlich kenne ich selber auch noch keinen. Ich gehe nur davon aus, dass mir es früher oder später begegnen wird.
Alexa, spiele Chaos Radio.
Ich wollte gerade sagen, spiele Fritz, aber funktioniert so auch.
Sehr gut. Wir hören jetzt hier noch ein bisschen Musik von Ketzer. Wild Plains heißt der nächste Track. Danach Nachrichten, Wetter und Verkehr und danach sind wir wieder da.
Ein einzigartiger Künstler. Mit einem einzigartigen Rap-Stil. This dick ain't free. Living in captivity, raise my cap, salary, salary, telling me green is all I need. Kommt endlich mal wieder in diese einzigartige Stadt. Da versprechen wir euch doch mal ein einzigartiges Konzert.
Fritz präsentiert
Kendrick Lamar
live in Berlin.
Montag, 5. März. Kendrick Lamar live in der Benz Arena. Kendrick Lamar live in Berlin. Einzig und artig präsentiert von
Fritz.
Und das hört man.
Um 23.32 Uhr.
Fritz. Nachrichten.
Mit Linus Busch. Bundespräsident Steinmeier versucht weiter, Neuwahlen zu verhindern und eine Regierungsbildung in Gang zu bringen. Am Abend hat er dazu die Chefs von CDU, CSU und SPD im Schloss Bellevue empfangen. Was genau besprochen wurde, ist nicht bekannt. Die Vorsitzenden wollen morgen erst ihre Parteigremien informieren. Außenminister Gabriel von der SPD sieht bei der Regierungsbildung keinen Zeitdruck. Niemand dürfe erwarten, dass das schnell gehe, hat er im ZDF gesagt. In der AfD bahnt sich möglicherweise ein neuer Machtkampf an. Nach ARD-Informationen denkt der AfD-Fraktionschef im Bundestag Gauland darüber nach, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Damit könnte es auf dem Bundesparteitag an diesem Wochenende zu einer Kampfabstimmung kommen. Der Berliner Landeschef Basterski hat nämlich schon Anfang der Woche erklärt, dass er AfD-Chef werden will. Er gilt als Vertreter des gemäßigteren Flügels in der Partei. Der amtierende Parteichef Meuthen will ebenfalls wieder antreten. Die Berliner CDU wirft dem rot-rot-grünen Senat Versagen beim neuen Flughafen BER vor. Die letzten Berichte über Mängel und Risiken zeigten, dass der Senat seiner Verantwortung nicht gerecht werde, sagte CDU-Generalsekretär Evers im Abgeordnetenhaus. Auch Vertreter der Koalition äußerten sich in der Debatte besorgt. Beim BER gibt es offenbar immer noch Probleme beim Brandschutz. Das steht in einem TÜV-Bericht, der vor kurzem bekannt geworden ist. Die argentinische Marine stellt die Suche nach möglichen Überlebenden in einem verschollenen U-Boot ein. Es gehe nun nur noch darum, das Schiff zu finden und nicht mehr um die Rettung der Crew, sagte ein Sprecher der Marine. Der Kontakt zu dem U-Boot war am 15. November abgebrochen. 44 Besatzungsmitglieder waren an Bord.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick sind es 0 und in Charlottenburg 1 Grad. Neuglobze und Ludwigsfelde melden 0, Eberswalde und Forst 1 Grad. Es ist noch meistens trocken und nur wenig bewölkt. Nach und nach kann es aber von Nordosten erste Schneeregen oder auch Schneeschauer geben. Passt dann bitte auf, da kann es glatt werden. Auf 0 bis minus 3 Grad gehen die Temperaturen im Laufe der Nacht runter. Morgen ist es meistens dicht bewölkt und von Nordosten ziehen immer wieder Schnee und Schneeregen durch. Am Nachmittag erreichen die Schauer dann auch den Fläming und die Niederlausitz. 1 bis 4 Grad sind an Höchsttemperaturen drin.
Verkehr.
Stadtverkehr Berlin. In Weißensee ist die Buschallee zwischen Hansastraße und Suhrmondstraße in Richtung Alt-Hohenschönhausen gesperrt. Grund ist dann Wasserrohrbruch. Und zur S75 wegen einer Weichenstörung im Ostbahnhof fahren die Züge weiterhin nur zwischen Wartenberg und Ostkreuz. Da wo es geht, euch eine gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de und in der Fritz-App. Und das Auge hört mit, Mann.
Fritz.
Das Chaos Radio im Blue Moon hat noch eine halbe Stunde. Herzlich willkommen zurück. Fraps dann im Montagstag.
Hallo.
Morgen. Und wir sprechen hier über das Jahr 2017 und was so passiert ist. Und wir haben gerade über die ganzen Dinge gesprochen. Dann ganz kurz ins Mikrofon. Sag doch mal was.
Hallo?
Na siehst du, geht doch. Und wir haben eine sehr schöne Studio-Message erhalten. Man muss davor, bevor ich die vorlese, noch kurz erklären, was Dash-Buttons sind. Amazon hat so Buttons, die kann man sich zu Hause installieren. Und wenn man die drückt, dann wird automatisch ein Kauf ausgelöst. Also zum Beispiel, wenn man so, die Idee ist, man klebt ihn sich auf die Waschmaschine, wenn das Waschmittel alle ist, zack, so. Weil er schreibt jetzt, wenn er irgendwo einen Alexa sieht, dann setzt er Babyrassel und Penispumper auf die Einkaufsliste. Friend the Dash-Buttons drückt er aus Prinzip mehrmals. Dann noch schnell die Raumtemperatur auf 50 Grad gesetzt, die Jalousien auf Endlosschleife, Heavy Metal auf die Playlist für 6 Uhr morgens und den Nervenzusammenbruch des Hausbesitzers auf YouTube gestreamt. Ein gelungener Abend. Vielen Dank dafür, Ronny. Also vielleicht können wir doch ganz dankbar sein über die Technifizierung zumindest fremder Haushalte, weil sie jede Menge Spaßpotenzial haben.
Es kommt darauf an, was ja an deinen Freunden liegt, ne?
Naja, wenn sie eine Alexa im Raum haben, geht es ja auch darum, sozusagen ein Statement abzugeben. Und wenn argumentative Argumente, die Argumente enthalten, nicht helfen, dann vielleicht Heavy Metal jetzt
so
morgens?
Gibt es demnächst so Alexa-Kondome? So.
Naja, wahrscheinlich wird es schon irgendwann sein, dass sie auch Spracherkennung haben, ne? Dass da nicht jeder irgendwie herkommen kann und sagen kann, Alexa. Apropos, das wollte ich noch fragen, Gesichtserkennung.
Ja,
die ist ja jetzt
ganz große Mode.
Also die gibt es ja schon eine Weile, aber jetzt ist wieder so eine, nachdem Apple das auch macht, sprechen jetzt auch mal alle drüber. Und ich frage, wann wird die kaputt gemacht?
Ja.
Wie ja?
Also ist doch schon.
Wie, Entschuldigung?
Also es gibt doch jetzt schon Masken.
War das nicht ein Fake oder haben die jetzt nur was Ordentliches rausgebracht, wo man sah, dass es doch...
Das weiß man, glaube ich, noch nicht so ganz genau. Also...
Können wir nicht Starbuck mal kurz anrufen?
Diese gesamte Gesichtserkennung hypt gerade irgendwie ganz heftig. Wir haben am Bahnhof Südkreuz haben wir jetzt Gesichtserkennung, um da irgendwelche bösen Leute zu erkennen. In Apotheken wird es benutzt, um das die Besucher nach Alter und Geschlecht zu...
Excuse me, what?
Bayer hat das gerade zurückziehen müssen, genauso wie es ja in Supermärkten versucht wurde. Es gibt so Werbetafeln.
Ja.
Und in der Werbetafel ist eine kleine Kamera, die filmt, wer vor der Werbetafel stehen bleibt. Und
in einer Apotheke?
Ja, genau. Und das haben sie in Supermärkten versucht, da kam es nicht gut an. Und dann hat Bayer das in der Apotheke versucht, um rauszukriegen, wie alt sind denn die, in welches Geschlecht und was können wir denn da besser als Werbung machen? Wie lange gucken sich die Werbung überhaupt an?
Bitte guckt jetzt auf media.ccc.de, wir übertragen auch einen Video-Livestream und ihr seht mich jetzt an Facebook.
Machen wir gleich.
Ja, bitte. Also. In der Apotheke!
Das haben sie dann auch irgendwann eingesehen, dass das keine gute Idee war, aber wir haben das halt in Supermärkten, Apotheken, Bahnhöfen. Und in Australien gibt es jetzt ein Public-Private Partnership, wo du, wenn du zum Beispiel Webseitenbetreiber bist und jetzt rauskriegen möchtest, ob der Mensch, der da vor der Webseite ist, wirklich derjenige ist, für den er sich ausgibt mit dem Account und so, kannst du ein Bild von der Person an diesen Dienst von der Regierung schicken, mit einem, also das Bild mit den vermuteten Namen von dem Menschen, den er eingegeben hat, und die sagen dann, jo, der Name passt.
Weil die das von den biometrischen Fotos, die sie im Ausweis haben?
Genau. Mhm.
Ja, gut, in Australien kannst du auch dein Nacktbild bei Facebook hochladen, damit sie dann zukünftig Nacktbilder von dir erkennen können.
Genau, also, damit du Revenge-Porn verhinderst, schickst du Nacktbilder von dir an Facebook, damit sie daraus ein Hash bilden, damit das nicht mehr anderes hochladen kann. Und, ein Mensch guckt sich das Bild an, um zu begutachten, ob es wirklich ein Nacktbild ist.
Gab es darüber Statistiken, wie viele Leute das gemacht haben auch wirklich?
Nee, das finde ich das wirklich dramatisch. Nee,
ich finde es ja einerseits so krass, dass halt ein Konzern das macht.
Ja.
Aber dann frage ich mich sehen, wie viele Leute machen das wirklich.
Ich frage mich, wie viele Bewerber sie bekommen haben.
Stopp, halt. Also da fängt man, glaube ich, an der Stelle an, sich über Menschen lustig zu machen, die nicht so okay ist, weil ich finde das Unfassbare tatsächlich an dieser Stelle nur die Firma. Weil stell dir vor, du bist jemand, dem solche Fotos weggekommen sind. Und dann ist das deine letzte Möglichkeit.
Ja, du machst das ja natürlich. Vorher da machen.
Nee, im Moment ja
vorher hinschicken.
Genau. Nein, darum geht es nicht. Es geht ja da wie vorher.
Du sollst die Bilder von dir da hinschicken, um zu verhindern, dass jemand sie veröffentlicht.
Ja, genau. Aber das wird ja sozusagen niemand macht Nacktfotos, lädt sie dann sofort hoch, sondern die Idee ist ja dieses, okay, ich habe jemanden im Verdacht, der wird das demnächst tun und dann macht man das. Und das ist halt sozusagen aus der Notlage diesen Impuls und das ist.
Also ich kann die Verzweiflung und die Panik da sehr gut nachvollziehen, dass man dann alles versucht, um das zu verhindern. Klar.
Genau. Und deswegen sozusagen, und dann wird durch so ein Ding quasi so ein Vertrauen in diese Firma und die Technologie. Es ist ekelhaft.
Ja, deswegen. Ich finde es halt so krass, dass es halt so, dass die Firma halt einerseits das Vertrauen da so missbraucht und wie es halt andererseits auch,
ich glaube, die meinen das gut.
Wie man es halt davon ausgeht, dass sowas wie halt noch irgendwie Facebook ja nichts Böses will zum Beispiel und dass man da halt irgendwie vor mehreren Jahren hat man ja sowas noch kritisch hinterfragt immer alles.
Ja, aber jetzt sozusagen ist es die einzige Möglichkeit, sicher zu sein, ist sich noch mehr zu entblößen. Sehr schön. Da komme ich gleich zum nächsten Thema. Ich habe es nicht genau verstanden. Ihr habt mir in die Vorbereitungsliste Datenreichtum reingeschrieben. Und jetzt denke ich ja, also bei allem von dem, was ihr jetzt schon in den letzten 90 Minuten kaputt gemacht habt, dachte ich ja, also, der Datenreichtum ist böse, aber das ist nicht ganz so. Worum geht's da?
Ja,
Ich suche gerade in den Notizen. Also Anlass war zum Beispiel, dass wir jetzt gerade wieder ein Datenreichtum hatten bei einem Fahrradverleiher, der auch in Berlin aktiv ist. Wo sie
was genau meinst du denn mit dem Begriff Datenreichtum? Ja.
Ach, du meinst jemanden, der viel zu viele Daten sammelt, die man eigentlich nicht braucht und dann das kommen sie plötzlich
genau an. Genau, so Gesichtserkennung,
also
Vorratsdatenspeicherung.
Also ganz kurz, der Begriff des Datenreichtums kommt daher, dass damals, ich glaube es war sogar unsere Bundeskanzlerin vor nicht allzu langer Zeit, mal gesagt hat, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts und man sollte doch Daten sammeln als etwas Positives sehen. Und in dem Zusammenhang wurde halt der Begriff Datenreichtum euphemistisch dafür verwendet, wenn immer einem Unternehmen Daten abhanden gekommen sind und immer besonders auch dann, wenn man irgendwie sehen konnte, dass das vielleicht doch nicht so eine tolle Sache ist, dass diese Daten abhanden gekommen sind.
Aber ist ja eigentlich auch geil, dann kann man auch, wenn man Datenreichtum sagt, kann man auch dieses Bild von dem Jolly Pirate, der sozusagen lustig krakeelend die Schatzkiste aus dem Ding rausträgt.
Ja, und vor allem diese Datenschützer blockieren dann das mit diesem Reichtum. Deswegen nerven die und müssen weg.
Okay, also es ist doch ein schlechtes Wort. Also sozusagen ein Begriff, wo man sagt, da will man eigentlich weniger davon.
Ja, also Datenreichtum heißt halt, dass die Daten plötzlich öffentlich verfügbar sind. Also zumindest in der Verwendung, wie wir das hier so machen.
Ich finde, wir sollten irgendwann nochmal eine Sendung machen, wo wir tatsächlich mal über die Chancen von Technik sprechen, weil das, also sagen, das macht ja schon Dinge auch möglich. Also ich meine, also natürlich, ja, klar. Es ist gefährlich, aber es macht, also das soll man vielleicht nicht vergessen. Aber weil wir bald schon wieder am Ende sind, wir wollten ja noch über was anderes reden, was in Zukunft ansteht.
Du meinst diesen Kongress, diesen Chaos Communication Kongress.
Also ich will vorher noch mal fragen, so das Jahr 2017 zusammengefasst in so, würde man das nochmal so wollen oder was wünschst du fürs nächste Jahr?
Ich würde die Simulation gerne beim letzten Savepoint nochmal starten.
wann ist der?
Vor Trump.
Also ich glaube, wir waren uns vor der Sendung ganz einig, dass diese Theorie, dass wir alle in einem absurden Universum, das gerade noch übrig geblieben ist, nachdem irgendein Unfall am LHC passiert ist und dass wir gerne irgendwie zurück wollten zu diesem Punkt, bevor dieser Unfall passiert ist und uns dann ein Universum suchen, in dem diese ganze kaputten Sachen nicht passiert sind.
Okay.
Das hätten wir gerne.
Okay.
Können wir es einfach nicht schlimmer machen?
Schlimmer geht immer.
Ja, danke.
Sag doch sowas nicht.
Und ich lächelte wirklich und war froh und es kam schlimmer, ja.
Ja, echt, aber wirklich. So, aber immerhin, bevor die Welt untergeht, gibt es nochmal Chaos Communication Kongress. Also hoffen wir alle, dass es noch so lange hält. Ist nur ein Monat, aber man weiß ja nie.
Ein Kongresszentrum haben wir schon ruiniert.
In Hamburg. Genau, ich wollte gerade sagen, der ist ja in Leipzig. Die wichtigste Frage, die jede Hörerin und jeder Hörer sofort hat, wenn es um den Chaos Communication Kongress ist, gibt es noch Tickets? Nein?
Nein.
Nein.
Keine Tickets mehr?
Keine Tickets.
Nein. Seriously?
Ja.
Aber war nicht erst eine Ticketsverkaufswende?
Nein, alle drei sind durch, alle Tickets sind weg und es gibt aber noch auf eventscc.de im Wiki, wenn ihr euch da ein bisschen durchklickt, da gibt es eine Ticketbörse. Die Idee ist, dass da auch so ein bisschen drauf geguckt wird, dass jetzt niemand anfängt, da den Wucher aufzurufen, sondern dass wirklich Leute, die merken, oh, keine Ahnung, vielleicht sollte ich doch lieber bei der Erbtante vorbeischauen bei Weihnachten, anstatt auf diesen Kongress zu gehen, dann ihr Ticket abgeben und dass man dann vielleicht noch eine Möglichkeit hat, Tickets, die ja meistens dann auch mit Hotelbuchungen einhergehen, zu erwerben und dann vielleicht doch noch auf diesen Kongress zu kommen.
Jetzt ist ja heute das Engelsystem, das sogenannte, online gegangen und Engel sind ja die Helfer, die auf dem Kongress mithelfen. Es ist aber nicht so, wenn man sich da einträgt, hat man auch die Chance zu kommen, sondern das sind auch Leute, die eh schon ein Ticket haben.
Ja,
genau.
Also das kann man auch nur jedem empfehlen, der auf dem Kongress ist, wenn ihr nicht einfach nur Vorträge hören wollt, das könnt ihr nämlich auch irgendwie von zu Hause, vom Bildschirm. Macht mal eine Engelschicht, probiert mal aus, ihr trefft eine Menge interessante Leute und lernt eine Menge und keine
Ahnung. Vor allem sieht man Seiten vom Kongress, die man eigentlich nie sehen kann. Damit erlebt man den Kongress erst richtig, weil es er entsteht ja nur darauf, dass ganz viele Leute mit anpacken und das macht einen richtig
geilen. Man konsumiert eben nicht nur, sondern wird selber aktiv und ansonsten Chaospatinnen und Chaospaten.
Genau, das auch.
Das sind die Menschen, die Menschen an die Hand nehmen, die zum ersten Mal auf den Kongress.
Genau, wenn es dein erster Kongress ist, nur nicht unsicher bist oder irgendwo einfach nur Leute kennenlernen willst, die mit denen du halt über einen Kongress ziehen kannst, dann ist das eine gute Anlaufstelle, wenn es dein erstes Mal beim Kongress ist.
Wie ist es denn bei euch? Was macht ihr denn? Welche helfende Funktion macht ihr denn auf dem Kongress?
Mal gucken. Internet.
Und
macht Internet.
Genau, und ich werde wieder mithelfen, dass ihr alle zu Hause bleiben könnt und Videos gucken könnt.
Okay.
Ich bringe ihm dann immer wieder Wasser ans Mischpult.
Auch das muss erledigt werden. Wird es, weil wir hier im Radio sind, wird es eine Podcast-Bühne geben, wie es die Jahre davor gab? Weiß man das schon?
Dieses Jahr ja nicht. Es wird aber voraussichtlich eine Podcast-Assembly geben. Das heißt, zumindest Audio wird es sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form.
Okay, aber nicht quasi diesen eigenen Raum, wo man mit Publikum Dinge tun kann.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist das wahrscheinlich dieses Jahr auch unser letztes Chaos-Radio. Richtig?
Wie für immer?
Nein, dieses Jahr.
Ach so. Schock. Okay, gut. Also falls es ein Sendezentrum geben wird, gäbe es unter Umständen noch ein Chaos-Radio, aber okay. Kommen wir zum Vortragsprogramm. Es gibt ja dieses Half-Nab. Das ist übrigens auch, liebe Hörerinnen und Hörer, da könnt ihr auch mithelfen. Es gibt eine Vorabversion des Vortragsprogramms online, das heißt Half-Nab, und da stehen nicht drin, wann die Vorträge laufen, sondern da steht drin, welche Vorträge es gibt. Und dann könnt ihr anklicken, was euch interessiert. Und daraus wird dann der Zeitplan gebastelt, in der Hoffnung, dass dann möglichst wenige Vorträge, die dieselben Leute interessieren, parallel laufen. Also dass selten vorkommt, dass ihr da vorsitzt und sagt, oh nein, meine beiden allergeilsten Vorträge laufen parallel, dass das nicht passiert. Das könnt ihr helfen, indem ihr jetzt dahin geht und das schon mal ausfüllt.
Hafnab.events.ccc.de.
Ich habe da schon mal reingeguckt und habe einen Vortrag gesehen, der mich sehr interessiert hat. Und zwar, da geht es darum, dass wir die Digitalisierung anbeten wie etwas Göttliches. Ne? Gefällt mir alleine schon das Bild, ja, also mit dem Computer umgehen wie mit einem Gott. Oder will denn jemand drüber sprechen, dass er sagt, naja, also momentan schreiben wir dem Digitalen so eine Omnipotenz zu, dass sie alle Probleme lassen sich damit lösen. Und der will mal sagen, was denn wirklich jetzt der Stand ist und wo man vielleicht damit leben kann und vielleicht sagen, wo es nichts bringt.
Das hatten wir ja schon mal, ne? Unter dem Begriff Elektronenhirn. Da gab es das schon mal, dass man sagt, das wird dann alles besser und dann fliegen wir zum Mars und.
Naja, nee, aber ich glaube, das ist ja, also Elektronen ist ja sozusagen. Na gut. Wir werden sehen, was findet ihr im Programm interessant? Was hat euch da sozusagen? Was sind eure Highlights? Was wollt ihr hier schon mal zum Besten geben?
Na, also zum einen ganz kurz, wir hatten ja vorhin über diese Mikrofone gesprochen im Kabel, da gibt es einen Vortrag zu, über versteckte Überwachungstechnologie. Und ansonsten finde ich mal ganz spannend, so ein bisschen zu gucken, wie war das eigentlich, bevor ich im Internet war. Es gibt da irgendwie Vorträge zu BBSen, also das heißt zu Mailbox-Systemen. Das war zum Beispiel lange vor meiner Zeit. Dann natürlich wieder Security Nightmares.
Ich habe mir so einen Vortrag rausgesucht, der heißt Nullen und Einsen auf dem Acker. Und da geht es tatsächlich darum, wie diese Digitalisierung Einzug in die Agrarwirtschaft nimmt. Und das finde ich, ist eigentlich sowas, was man partout nicht auf dem Schirm hat. Aber ich finde, das klingt erstmal total interessant.
Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Das ist ja wirklich so, also das ist ja etwas, was man, ne, also die nicht auf dem Schirm haben. Und da ist ja autonomes Fahren schon.
Ja, ich habe es schon mal so ein paar Mal im Augenwinkel aufgenommen. Aber das ist dann so. Aber das halt mal von jemandem, der wirklich tief drinsteckt, zu hören, klingt, glaube ich, sehr spannend, weil irgendwie, ja, man hat schon so ein ziemlich aufgebohrtes Navi in so einem Traktor drin, dass der eigentlich fast autonom fährt, also nur jemand Gas geben muss, damit er rollt.
Und, genau, und das Problem ist, dass sie Karten dazu brauchen, wo alle Strommasten zum Beispiel drauf sind, die in ihrem Feld stecken. Und es gab wohl mal ein Inzident, dass dann so ein Trecker so einen Strommast umgefahren hat. Seitdem dürfen sie nicht mehr komplett autonom. Und so.
Ich glaube, da ist der. Wird man dann im Vortrag drüber hören, oder?
Ich
nicht spoilern.
Das hat mir ein Landwirt vor ein paar Jahren erzählt.
Ich frage mich auch sozusagen, ob wir noch was dazu hören würden, was auch dieses Jahr, also können wir im Rückblick noch sagen, rumging, ist, dass es im Agrarmarkt einen reichhaltigen Schwarzmarkt gibt für Hacking-Tools, für Ersatzteile.
Das hatte ich auch gelesen, ja.
Weil Ersatzteile, die in Trecker eingebaut sind, sozusagen werden über einen Computer lizenziert. Und dann macht man das so.
Da war dann noch der Haken, dass man die passenden Ersatzteile nicht mal wirklich schnell genug hinbekommt, weil das dann irgendwie eine Farm mitten in Amerika ist, wo man jetzt nicht so schnell mal eben aus Deutschland oder sowas oder England das passende Ersatzteil mit Techniker hinbekommt. Und dann gab es da einen Schwarzmarkt wohl, wo man dann doch mal innerhalb von ein paar Stunden das passende Ding hinbekommt. Aber
Landwirte sind halt gewohnt, ihre Maschinen selbst zu reparieren, und die Hersteller möchten natürlich da jetzt ein Geschäft draus machen. Und
aber vielleicht werden dann Landwirte irgendwann die besseren Programmierer, weil sie sozusagen so trainiert darin sind.
Auf jeden Fall werden
sie. Oder es sind die Leute, die uns in der Revolution helfen, weil sie wiederum die Technik überall drin überlisten können.
Die einzigen, die die Killerroboter überwachen können.
Die haben
abschalten. Aber was gibt's noch?
Was ich ganz spannend finde, wir haben dieses Jahr das erste Mal einen kompletten Track der sich mit Resilienz beschäftigt, also mit Widerstandsfähigkeit. Wie widerstandsfähig ist Software, wie widerstandsfähig ist Hardware und wie kann man widerstandsfähige Hard- und Software produzieren, die gegen gewisse Fehler nicht anfällig ist, die direkt so designt ist, dass man nicht sagt, oh, ich kloppe da mal ein Programm hin und das wird schon irgendwie laufen, sondern dass man sich von Anfang an mal überlegt, wie programmiere ich das denn und welche technischen Ansätze wähle ich, dass möglichst wenig Fehler passieren. Und dann gibt es andere Vorträge, die überlegen sich, okay, ich kann zwar irgendwie sogar mathematisch beweisen, dass ein Programm genau das tut, was es tun soll, nur gehe ich denn von den richtigen Annahmen aus, wenn ich diese mathematischen Beweise aufstelle? Das ist also ein wirklich komplexes Feld, aber eins, das bisher viel zu wenig beleuchtet ist und das wirklich dazu führen könnte, dass wenn man da wirklich sich mal, ne, wenn man da wirklich mal eine Debatte drüber anstößt und das versucht dieser Track halt, dass man dadurch zu sichererer Software und vielleicht auch Hardware kommt.
Das finde ich wirklich so erstaunlich, dass so dieser Gedanke, wo man eigentlich denkt, hey, wir tragen diese Technik den ganzen Tag mit uns rum, vielleicht sollten wir die sicher machen, also nicht nur sicher, sondern sicher, dass das...
Ja, aber das Produkt muss morgen raus, das Produkt muss morgen auf den Markt. Deswegen musst du heute irgendwas hinkloppen.
Ist nur ein Handy, ich meine.
Da wollte ich gerade noch fragen, nochmal zurückkommen sozusagen, weil das ist eine Sache, die würde ich jetzt gerne am Ende noch kurz umbringen. Du hast montags erzählt, es gibt eine Art, Dinge zu hacken, die man immer in einem Hollywood-Film sieht, wo man denkt, so ein Quatsch, die jetzt aber echt ist?
Naja, wir hatten im letzten Jahr eine ganze Reihe Sicherheitslücken, die sich zum Beispiel auf WLAN und Bluetooth bezogen, aber eben nicht auf die Software, die auf dem Handy läuft, sondern auf die Software, die in den Chips läuft, die in den Handys eingebaut sind. Das heißt, ich habe Bluetooth aktiviert auf meinem Handy und im Vorbeigehen kann jemand den Bluetooth-Chip in meinem Handy umprogrammieren und damit Code auf meinem Handy ausführen und Sicherheitslücken im Handy auslösen.
Wie jetzt im Vorbeigehen? Also
per Funk, drahtlos.
Naja, beim Vorbeigehen auch, also was die Zeitspanne angeht, also so innerhalb weniger Sekunden oder?
Ja, man kann ja mal daneben stehen für ein paar Sekunden, aber schon.
U-Bahn reicht ja auch.
U-Bahn reicht. Also solange irgendwie ich stehe mit jemandem für eine Station in der U-Bahn ein glaubhaftes Angriffsszenario und Bluetooth funktioniert jetzt nicht nur, wenn ich Körper an Körper mit jemandem stehe, sondern das reicht jetzt, dass ich im selben Waggon bin. Und man muss sich das halt im Klaren machen. Es geht nicht unbedingt darum, dass man mit dem Menschen jetzt wirklich dicht an dicht stehen muss. Das ist gar nicht notwendig.
Gibt's auch Bluetooth-Kondome?
Ja, nennt sich Hammer.
Oh Gott, dass ich überhaupt noch technische Geräte benutze und ich mittlerweile angefangen habe.
Oh, im IRC kommt auch gerade IME. Es gab ja auch die Intel Management Engine, die in modernen Notebooks zum Beispiel drin ist, wo man dann per Netzwerk auf einen Management-Prozessor zugreifen kann, der im Notebook eingebaut ist und der auch läuft, wenn das Notebook sonst aus ist.
Was?
Ja, also du hast...
Warte mal, mein Notebook hat eine Komponente, die an ist, wenn es aus ist?
Ja.
Geil.
Du willst ja das BIOS updaten können, wenn das Ding aus ist in der Firma.
Oder du möchtest vor allen Dingen als Systemadministrator von all deinen Schäfchen auf den Rechner und irgendwie Windows updaten können und tralala.
Oh Gott.
Und irgendwie Remote-Services, wenn der seinen Rechner ganz doll verfrickelt hat.
Da war auch eine Sicherheitslücke drin oder was?
Genau, und zwar das Ding, diese Software darf alles. Stell dir vor, normalerweise, du hast ein Stück Software, das läuft auf dem Betriebssystem, das Betriebssystem darf im Prinzip schon alles. Dieses Betriebssystem ist im Chip und darf noch mal mehr. Und es läuft und hört auf den Netzwerkport und viel Spaß.
Okay, möchten wir dann ganz zum Schluss noch mal sagen, über das sprechen, was alle gesprochen haben, über Apple?
Apple schickt sich gerade an. Apple schickt sich gerade an, so richtig das zu werden, was Microsoft mal vor so 10, 15 Jahren war. Nämlich eine Sicherheitslücke nach der anderen und
eine
nicht so
besser als die andere.
Eine besser als die andere und kein richtig geschicktes Händchen dabei, wie sie diese Probleme handhaben oder wie sie generell mit Sicherheitslücken umgehen.
Sag noch schnell die Sicherheitslücke, die Sendung ist gleich vorbei. Yeah. Die Sendung ist so cool.
Man kann sich ohne Passwort als Superadministrator anmelden.
Das ist so großartig.
Ja.
Ist so großartig. Ja. Probiert das mal. Wenn ihr einen aktuellen Mac habt, wo das neueste Betriebssystem drauf ist, also High Sierra heißt das, glaube ich, macOS, probiert mal sozusagen in die Systemeinstellung zu gehen und dort auf irgendeine Einstellung, wo ihr euch extra anmelden müsst. Klickt auf das Schloss und dann steht da voreingetragen euer Username. Dann tragt ihr oben, löscht den, tragt dort Root ein, R-O-O-T, und dann drückt ihr einfach Enter, ohne ein Passwort einzugeben.
Und dann glaube ich nochmal Enter. Zweimal oder dreimal oder sowas.
Und wenn das nicht funktioniert, noch ein paar Mal. Und dann seid ihr irgendwann eingeloggt und dieses Root, das ist Gott. Also für einen Computer ist Root Gott.
Und darf alles.
Unfassbar.
Ein imaginäres Wesen.
Es war ein schönes 2017. Ich danke euch, dass ihr hier wart.
Gerne.
Ich muss meinen Apple-Computer noch updaten.
Oder zumindest ein Passwort setzen.
Oder ein Passwort setzen. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder, vermute ich.
Ja? Hoffen wir es.
Ja? Ja. Hoffen wir, wenn wir nicht explodiert sind bis dahin.
Und dann wieder hier.
Dann die Sendung gibt es auf chaosradio.ccc.de und ich finde dann auch alle Links zu den Dingen, die ihr erwähnt haben, dort in den Shownotes. Könnt ihr sie dann auch nochmal hören oder nochmal angucken. Und mir bleibt dieses Jahr an dieser Stelle in dieser Sendung noch eins zu sagen. Mein Name ist Markus Richter und ich möchte, dass ihr euch nicht überwachen lasst und immer schön eure Backups verschlüsselt. Tschüss.
Tschüss. You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink and how many 40s they smoke. How many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt-style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Future girlfriend, this is what I sound like. Portisending, up it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, hungover afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a V-thang. Boing, kang, boom, jump, bang. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9. It's an index finger party. Yeah. Come on, my users, holla website. Even your users, holla website. Everybody, come on, holla website. Come on, holla website. Let me take the new paper. Forget I'm in your extended network. Biatch. X-Force 2000. Blah.